Guten Abend. Heute ist der 18. Jänner 2026. Wir haben die Episode Nummer 296 vom Donatech Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André.
Ja, hallo.
Und der Tom. Ja, wir starten mit vollem Elan rein ins 2026er Jahr. Es läuft ja schon über zwei Wochen, aber erste Episode dieses Jahr für uns. Und wir haben eine Wahnsinns-Themenliste, die wird sogar gerade noch erweitert und immer länger.
ja, red weiter.
André haut noch Themen drauf.
Ja, schauen
wir
mal,
wenn wir das alles heute durchbringen, dann wird es eine News-Sendung mit kurzen Topics. Schauen wir mal.
Ja, ich glaube auch. Also bei ein paar Punkten gibt es jetzt nicht so viel dazu erzählen. Aber
ja. Nein, aber wir haben eine umfangreiche Themenliste, das wird gut auf jeden Fall. Wie starten wir denn rein? Wir haben Haufen so AI-Themen, die können wir vielleicht so am Anfang wieder so als Block abarbeiten, glaube ich. Mir ist ein bisschen so gegangen wie die Feiertag, dass ich eben mal wirklich auch zwei Wochen ziemlich Pause gemacht und und in der Zeit habe ich natürlich dann doch immer so ein bisschen mitverfolgt, was sie so tut, auf X oder sonst im Web. Und natürlich tut sich da immer einiges und dann habe ich fast ein bisschen FOMO, Fear of Missing Out gekriegt, so, dass ich da jetzt dann total alles versamme, was da alles so passiert, wenn ich da nicht da bald mit tut. Vor allem, der Steib Heat, das ist ein Österreicher, der schon länger der hat einmal Exit gemacht, ein größeres mit seiner PS PDF Kit Company, wo sie so ein iOS PDF Kit Ding entwickelt haben. Und dann hat er sich eine Zeit lang einmal, ist er retired quasi. Ich meine, das glaube ich auch erst so um die 30 oder Ende 30 herum, schätze. Und jetzt mit AI ist er wieder zurückgekommen und tut halt voll Vibe-Coden und hat seine Kohle, was er da beim Exit verdient hat, investiert in Tokens. Und der hat was ganz Witziges gemacht, wo dann wirklich der totale Hype entstanden ist drum, den ich halt auch so mitgekriegt habe. Und da wollte ich dann echt so Ende meines Urlaubs, habe ich dann gleich mal ein bisschen angefangen mit dem zu spüren und habe gedacht, da muss ich auch mal ein bisschen reinschauen, ob das was ist. Und zwar, der hat sowas gebaut, das nennen sie CloudBot. Da haben wir gleich den Link rein. Mittlerweile natürlich alles total mit geiler fancy Webseiten und alles Swipe-Code da und so. Zig GitHub-Repositories rundherum. Und wenn man das so zusammenfassen kann, das CloudBot oder Cloud, wie sie das nennen, und sie haben da dieses Symbol mit so einer Hummer oder mit einem Krebs halt quasi ein bisschen so, mit den Claws. Aber es leitet sich natürlich eigentlich ab vom Cloud, also vom Cloud Code, ja. Weil die Idee, die dahinter steckt, ist total simpel eigentlich, nämlich, man baut sich halt mit Hilfe von einem AI-Tool, angefangen hat so mit Claude Code, aber halt auch mit Codex und so geht's und verschiedene andere, sein Personal Assistant und macht sich das zunutze, was auch der Peter halt schon vor ein paar Monaten mal in seinem Post geschrieben hat, dass man halt eigentlich solche Dinge nicht nur zum Coden verwenden kann, sondern wenn man einer halt quasi unlimited Permissions gibt sie dürfen alles, dann können die natürlich auch sämtliche CLI-Tools aufrufen oder so. Ja. Und wenn du dann auf deinem Rechner, wo das Ding läuft, quasi irgendwie eine CLI-Tools hast, die mit irgendwas anderem wieder interagieren können, dann eröffnest du dem Tool halt voll viele Möglichkeiten. Das ist so einfach eine Idee. Ja. Und dann wiederum durch das Vibe-Coden hat der Peter da angefangen und die da dabei sind jetzt in der Community und so weiter, die das Projekt treiben und so, zig andere Tools halt wieder zu Vibe-Coden, die halt einfach dann dem Tool als CLI, als Command-Line-Tool zur Verfügung stehen. Ja. Also Beispiel, jetzt zum Beispiel der Assistant, wäre cool, wenn er zum Beispiel sagen kann, ich möchte auf meine Mails in Gmail zugreifen, ich möchte meine Tasks in Google Tasks sehen, wie Docs und Spreadsheets, alles was aus dem Google-Universum ist, halt zugreifen können. Und natürlich gibt es von Google eine REST-API, mit der man das da kann. Ja? Und jetzt haben sie halt ein CLI-Tool gebaut quasi, und das ist Open Source auf GitHub halt, mit dem man die ganzen Google APIs, die REST APIs halt über CLI-Tools ansprechen kann. Ja? Das nennen sie halt GOG CLI, ja? Google in your Terminal. Und dann zum Beispiel, wenn du ein Tool hast, wie das Jira CLI, was ich auch schon eine Zeit letztes Jahr hergenommen habe, ja, da gibt es ja auch schon lange auf GitHub ein sehr gutes Jira CLI Tool, ja, sowas zum Beispiel, die poste Links jetzt alle nochmal rein, ja. Und dann hat er was gebaut, das nennen sie Bird, das ist ein CLI Tool, mit dem man zum Beispiel die X, also vormals Twitter API, accessen kann sozusagen, ja. Also jetzt könnte ich mal ausschauen, ob man das auf die Schnelle findet. Ah, da, Stipe Bird, genau. Und mit all diesen Dingen, die, wenn du die installierst halt, und denen die Access Tokens einrichtest und so, dann kann der Claude Bot, der dann da auf den Rechner irgendwo läuft, der Peter hat da so angefangen, dass er das zum Beispiel daheim auf seinem Mac Studio halt laufen hat, den er halt da immer am Betrieb hat und im Netz hat, dann kannst du über verschiedenste Kanäle dem Cloud-Bot halt sagen, tu dieses und jenes für mich. Ja? Und die Kanäle sind auch sehr geil. Also sie haben sich da sowas gebaut für zum Beispiel, dass du über WhatsApp mit einem reden kannst, über Discord, über Slack, über verschiedenste Telegram, alle möglichen so Instant Messenger halt auch und so. Ja? Jetzt kannst du quasi von on the go oder mit einfach einer Sprachnachricht über WhatsApp schicken, deinem Assistant quasi. Ja? Und dann sagen, hey, schauen wir mal in meine Mails nach, wann man der zuletzt das und das geschrieben hat. Oder schauen wir mal im Twitter nach, was ich da gebookmarkt habe den letzten Tagen und suchen wir das einmal aus. Oder immer wenn ich was bookmark in Twitter, dann tun wir das und das damit. Ja? Also du kannst halt extrem viel Tasks automatisieren oder manche Leute nehmen das ja halt auch, um eine ganzen Projekte zu strukturieren, eine täglichen Pläne sie aufzustellen, eine wöchentlichen Pläne, bla bla bla. Also er hat auf seiner Seite da ziemlich viel Ideen schon und was halt Leute damit machen, aber ich habe das halt total faszinierend gefunden, dem Tool halt da plötzlich die ganzen Kanäle zu geben, ja, und Zugriff auf diese ganzen Sachen, wo er halt einfach was herholen kann. Ja? Total spannende Idee.
Okay. Ja. Und Aber das heißt, sie binden da jetzt keine, sie machen das jetzt nicht irgendwie über MCP-Server ja, oder so, die es da einbinden, sondern das sind wirklich der Peter, wirklich jetzt wieder irgendeine eigene Schiene
dann. Nein, der Peter sagt ja schon lange eigentlich, jetzt seit ein paar Monaten, immer das so provokant halt, MCP ist ja dead. Weil er jetzt sagt, nein, eigentlich, wenn du jetzt so ein CLI-Tool hast, wie eben das Jira CLI oder das GOG CLI für Google-Zugriff, und das ist auch wichtig, wenn du das vernünftig geschrieben hast, das Tool, sodass es ich auch selber erklärt, wie halt so ein gutes Command-Line-Tool auch tut, wenn du quasi Help angibst, ja, dann kann der Agent, also Cloud Code oder Codex oder was, das sehr gut verstehen, wie es mit dem Ding umgehen muss, um gewisse Aufgaben zu erfüllen. Und dann erklärt sie das via MCP selber quasi dem AI-Agent. Ja?
Okay.
Dann brauchst du eigentlich gar kein MCP mehr bauen, weil das CLI kann eh genau das Gleiche jetzt auch dann auf die Jira API zugreifen halt. Ja? Und sie gehen halt jetzt einfach den Weg, dass man quasi nicht überall ein MCP da dann bauen muss oder warten muss, bis jemand ein MCP zur Verfügung stellt für irgendein externes Tool, sondern man baut sich einfach selber CLI dazu. Ja? Also ganz eine spannende Geschichte. Das muss ich nochmal aussuchen, sie haben dann auch quasi, sie nennen das halt Skills, ja. Und das gibt dann schon so eigene, wo ist denn das? Eigene Datenbank, was sie sich aufgesetzt haben bei Webseiten mit Claude Skills halt, wo man auch wie halt so Node-Module oder was halt schauen kann, was unterstützt er denn alles für Skills. Warte mal, wie haben sie denn das da verlinkt? Das ist auf der Claude.io-Seite oben. Warte mal, sie haben da ein paar Tools schon aufgelistet. Warte mal, Claude.
Claude Hub gibt's das?
Genau, Claude Hub, genau, so nennen sie es, ja.
Oh, Show Error, okay, da hat es gerade irgendwas. Aber sie haben es verlinkt in der Doku.
Ja.
In der Skills Section da. Genau. Ich glaube, die Seiten geht gerade nicht, aber.
Quark gut sei, also Claude Hub. Ja, genau, something went wrong. Ja. Geht gerade nicht. Das ist halt alles voll Vibe-Coded und in der Flow und was echt krass ist, sie haben halt einen Discord aufgebracht, einen Server und da geht es halt echt runter, wird halt gechattet und diskutiert von tausenden Leuten halt, wer was da für Ideen hat und wer was bastelt und ständig kommen irgendwie die Pull-Requests von irgendwo auf der Welt für irgendein Tool wieder daher und so. Peter kommt gar nicht zusammen von lauter Pull-Requests, Reviewen und Merchen und so. Aber ja, da brodelt es halt gerade. Da sind voll viele Leute eben ziemlich draufgefahren. Und das Org ist, das passt jetzt da ganz gut weiter dazu. Es gibt dann auch, es ist also ein Trend ein bisschen gewesen in den letzten Wochen und Monaten, dass es sowas wie, weiß ich nicht, der Open Code untergekommen, das ist mir auch erst jetzt im Zuge dieser Dinge ein bisschen untergekommen dann. Da haben Leute quasi, Hacker auch, also Coder und Entwickler, sie ihr eigenes CLI-Tool zum Coden baut, so wie es sie besser finden halt quasi, ja, und verwenden aber under the hood wiederum Claude Code oder Codex halt und so, ja. Also das ist quasi nur, wenn ich es dann nicht ausprobiert und nicht verwendet, aber wenn ich es richtig verstehe, dann ist das nur so drüber gestülpt, halt quasi ein anderes Terminal-User-Interface, das denen da besser taugt quasi. Ja. Und dann, und auch der Peter und die, die das Open Code gemacht haben, und zu dem fördern natürlich dann, ja, damit du halt das meiste rauskriegst aus dem Ding halt, ist am idealsten, wenn du halt wenn du da ein Froppic Max Subscription hast, um die $200 im Monat. Ja?
Ja, ist eh klar.
Und jetzt ist aber dann so passiert, vor ein paar Tagen, dass Anthropic dann plötzlich über Nacht dieses Verwenden von Cloud Code und in der Art Weise jetzt für den Cloudbot oder auch für das Open Code und so weiter, plötzlich eingeschränkt hat. Also sie hat dann plötzlich im Cloudbot quasi und im Open Code und so überall so ein Message gekriegt, so quasi die API-Aufrufe sind leistungstechnisch nicht erlaubt oder irgendwie die Tokens gingen halt nicht. Und da hat halt dann Anthropic offiziell halt auch nicht wirklich gut kommuniziert und so, aber man steht halt eigentlich in einer Terms of Service und einer Lizenz nicht drinnen, dass du halt diese Max-Subscription und die Pro-Subscription, diese Preise, die sind halt einfach subventioniert quasi von ihnen natürlich, ja. Also wenn du das gleiche jetzt mit einem API-Token machst, wo du pro Token abgerechnet würdest, würdest du für die Sachen viel mehr zahlen. Also du bringst mit so einem $200 im Monat Cloud-Subscription, Anthropic-Subscription viel mehr Tokens drüber, als wie du halt sonst, da würdest du sonst $8 am Tag schon ausgeben quasi, so, hat einer mal vorgerechnet. Und sie wollen natürlich nicht, dass dann andere Leute das in ihren Tools quasi einbaut, sondern die anderen Tools sollen bitte schon den API-Key nutzen für die Tokens zum Abrechnen. Ja? Weil sonst, sie wollen ihre eigenen Tools subventionieren, aber nicht die anderen ihre Tools. Ja? Hat es natürlich auch mega Aufschrei gegeben, aber irgendwo was war es natürlich auch dran. Die wollen natürlich auch irgendwo den Mehrwert in ihrem Tool halt irgendwie schaffen und das dann im Endeffekt verkaufen am Ende irgendwo. Ja. Also, aber da tut sich gerade vor, man sieht halt einfach, die Leute basteln halt da rundherum und haben wirklich krasse Ideen. Ich meine, ich habe da, jetzt haue ich das nochmal ein, das habe ich mir auch noch nicht so ganz umgesetzt, aber ich bin schon so ein bisschen, ich habe mir gedacht, 2026 als Next Step war das ganz geil, wenn ich so ein bisschen mehr noch die AI nutzen könnte, um mich eben beim Organisieren meiner Pläne und Goals und To-Dos und so ein bisschen unterstützen konnte. Ja? Also, da haue ich jetzt gar noch einen Link, suche ich schnell noch aus. Warte mal, habe ich das? Nein, das habe ich da gepostet. Und zwar gibt es halt wirklich so Leute, erstens, die haben sie zum Beispiel mit AI Vibe Coding halt so ihr eigenes Task Management Verwaltungstool quasi halt auch baut. Das finde ich ganz spannend, ja, weil es genau halt auf ihre Ansprüche und Anforderungen abgesteckt ist. Zum Beispiel da Alex Hillman hat zum Beispiel da das JFDI-System baut, also just fucking do it, ja. Und was hat der andere, das habe ich auch ganz spannend gefunden daran, das ist ein YouTuber, wo ich zufällig mal drüber gestolpert bin, der hat sich so ein Tool gebaut, mit dem er halt sie die Recherche und sie die Videos für, also wo sehr viel seine YouTube-Videos halt aber macht, Recherche und Vorbereitung und Skripts und Plan und alles und To-Do-List so quasi, lässt er sich von seinem AI-Assistent, der auch mit Cloud Code läuft. Und im Endeffekt sind das bei dem nur eine sophisticated Struktur von Foldern mit Markdown-Files, ja, über die halt quasi das AI-Tool Cloud Code oder so weiter immer drüber geht und da weiterarbeitet auf dem. auf Basis von dem, was er halt schon vor den vorigen Videos dokumentiert hat. Und das finde ich auch total cool jetzt bei diesem Claude-Bot und so die haben zum Beispiel auch dann Sachen wie, okay, du kannst zum Beispiel auch Apple Notes oder was anbinden, aber du kannst auch sowas wie Obsidian einfach hernehmen, weil da liegen ja die ganzen Files schon im Markdown. Und dann kannst du auch deine ganzen Notizen und alles in die AI mit aufnehmen und der kennt die dann und kannst viel besser auf das verweisen auf Notizen oder es gibt Leute, die lassen sich automatisch für jetzt Bookmark, was sie im Twitter dann setzen, über das Bird-Tool in Obsidian Summary anlegen davon. Apropos Summary, da fällt mir auch noch was ein, das hat der Stellpiet auch gebaut, Summarize SH, das hau jetzt auch noch rein. Das ist quasi ein CLI-Tool, was das besser verpackt, was wir eher schon ein paar Mal besprochen haben, wo du halt quasi ein AI-Tool nutzt, um irgendwas zusammenzufassen. Ja? Und ich habe das ja schon ein paar Mal verwendet, um irgendein YouTube-Video oder irgendein TikTok oder was zu transkribieren und das dann in ein Rezept zum Beispiel umzuwandeln für meine Rezeptbibliothek. Ja? Aber der kann nicht wirklich alles Mögliche. Du kannst ihm da halt ein Model angeben, mit welchen er das da ist, mit einem API-Token und so weiter. Aber du kannst das auch als Browser-Extension in den Browser dann reinhängen, dass direkt neben einem YouTube-Video gleich ein Transkript immer hast und Chapters und bla bla bla. Also der hat das bis ins Extreme getrieben natürlich. Ja. Sehr spannend auch. Und du installierst da lokal halt einfach auf deinem Rechner die Summarize und dieses Terminal, dieses Chrome-Plugin oder was, ruft immer dann lokal einfach am Mac das auf das Summarize-Programm und tut dir das durch das Day Preferred Model durchjagen zum Beispiel. Wahnsinn, ja, also krass, was sie da schon wieder alles so da hat in den letzten Wochen, jetzt über Weihnachten, wo sie krass sind, weil einfach die Entwickler und die Hacker, die halt einfach dann da so Ideen haben, damit einfach laufen quasi und mit diesen Tools, die da jetzt plötzlich zur Verfügung stehen, dann so krasse Sachen in so kurzer Zeit umsetzen.
Ja, vorher, und da siehst du da wieder, gell, dass am Ende des Tages vielleicht geht's da nicht einmal so sehr um diese, wer macht jetzt da die besten Modelle oder irgendwie so. Sondern vielleicht geht's auch dann darum, okay, wer hat gute Modelle, aber wer hat halt auch die Daten dazu? Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und ja, da sind halt wahrscheinlich eh so Firmen wie Apple oder Google oder Apple, weiß ich nicht, ist eher die, naja, okay. Aber Google zum Beispiel natürlich prädestiniert, weil die haben halt quasi schon deine Mails.
Ja.
Und die haben halt schon das Drive und die haben halt schon deine Kontakte und etc. Ja, genau. Und die Frage wird auch sehr, wie führst du das dann halt auch zusammen? Wie hängst du da quasi nur andere Dienste dazu her?
Genau.
Dass du dann quasi wirklich so Personal Assistant dann halt irgendwas wirklich bringt halt dann auch noch, ja. Außer jetzt irgendwie ein paar E-Mails auszusuchen, ja.
Ja. Das ist ja was wir auch schon öfter jetzt gesagt haben, die letzten ein, zwei Jahre, weil wir so mit DIY-Dingen jetzt zum Nachkochen haben. Richtig geil. Und das ist irgendwie so der Wunschtraum, ja, glaube ich, von jedem jetzt irgendwie, dass das Ding halt wirklich zu deinem Assistant werden kann, muss es erstens mal halt safe quasi mit deiner Privatsphäre und deine Daten umgehen. Aber du willst trotzdem irgendwie, dass möglichst auf viel von dir Zugriff hat. Ja. Also, du wirst halt einfach, dass alle diese Sachen, die immer schon über die Jahre jetzt an Knowledge und Datenstruktur, wo wir immer reden, was der mit Notizen und Notiz-Apps und To-Dos und zeigt, das habe ich mir schon irgendwo aufgebaut alles. Und dieses Ding sollte eigentlich das ganze AI-Assistent, wenn ich mal einen habe, ja auch alle kennen und wissen und zugreifen können.
Ja, voll.
Ja?
Da war es ja geil, im Grunde, wenn du sozusagen dein eigenes Modell hast,
ja,
was ich mein.
Ja, aber oder Modell bin ich mir noch gar nicht so sicher, aber einfach ein Modell halt, was capable ist, die Daten, die ich ihm dann halt alle gebe, zu verstehen und mit denen was anzufangen zu können halt. Ja?
Ja, genau.
Also es muss gar nicht auf meine trainiert sein, quasi, sondern
nur im Grunde wurscht, wo du deine Notizen erfasst, ne? Wie du gesagt hast, jetzt gibt's irgendwie eine Schnittstelle zum Apple Notes, aber von mir ist halt auch zu einem Joplin oder zu einem Evernote, ist ja whatever.
Ja.
Genau. Dann ist es ja scheißegal, weil im Endeffekt du fragst halt dann den Personal Assistant was, ja, und nimm mal das spezifische Tool, dass du jetzt irgendwie eine Volltextsuche oder sonst irgendwas machst.
Genau. Und es wird auch nicht so werden, glaube ich, so leicht einfach, dass das alles bei einer Company oder einer Firma, also liegt quasi,
kann man
was?
Fast nicht vorstellen. Da müsste es dann fast wirklich irgendeinen offenen Standard oder irgendwas geben, ja, da so zu haben, wie du quasi überhaupt die Daten austauschen kannst, oder?
Ja.
Also eigentlich eh sowas wie MCP, also dass du jetzt sagst, ja, hey, okay, wurscht, welches Tool das ist, ja, wurscht, welche Mac-App, da gibt es jetzt ein Verzeichnis mit den Funktionen im Endeffekt, was das zur Verfügung stellt. Ja, und da kannst du halt dann Daten aussetzen zum Beispiel.
Genau.
Und so irgendwie was brauchst du, ja.
Ja.
Und das brauchst wahrscheinlich sogar auch, jetzt wenn man da bei Apple und so schaut, wo sie sich halt einfach auch so schwer dann mit diesem ganzen Siri und Personal-Zeug, ja, weißt du, das Ganze mehr oder weniger, es ist ja am iPhone oder in iOS wird ja auch nichts anders. Was ich meine, also ist halt am Telefon, aber softwaretechnisch gesehen hast du eigentlich dort genau das gleiche Problem. Weil bis jetzt hat man halt immer gesagt, ja, okay, die ganzen Apps möglichst abschotten, ja. Keiner darf irgendwie was sehen vom anderen.
Ja.
Und ja, genau, jetzt am Ende des Tages aber, genau, hast du halt irgendwie so AI-Modelle oder AI-Tools, die du eigentlich dann doch wieder füttern magst mit OM.
Ja. Ja.
Ja, weil zumindest mit allem, was der Benutzer zulässt.
Ich habe ja noch, dann muss, das haben wir schon diskutiert, ich müsste ja dann quasi sagen, okay, wenn Siri wirklich so gut wäre, dann, das, und dann will ich das für alles verwenden, okay, mal gut, das kann mein Telefon steuern und Einstellungen steuern und bla, bla. Aber wenn ich jetzt wirklich sage, schau mal meine Mails nachher lauschen, dann müsste ich auf jeden Fall mal die Mails auch in meinem Apple Mail eingerichtet haben, wahrscheinlich, und nicht einfach im Gmail drin haben, in der Gmail App.
Ja,
voll. Ja? Und meine Notes halt wirklich dort, natürlich habe ich eh eine Apple Notes, okay, das ging halt, ja, aber wenn ich die dann jetzt dann, du sagst, im Evernote habe oder Joplin oder was, dann wie sollte der Siri auf das dann vernünftig Zugriff kriegen, auf die alle Daten? Muss ich diese erst wieder dem ganzen Ding freigeben quasi.
Ja, ah, voll. Ja, und das sind jetzt gerade noch so Sachen, die man vielleicht jetzt, sagen wir, in der Anfangsphase von diesen ganzen, ja, Tools jetzt quasi sich nur selber halt irgendwie strikt, gell?
Ja.
Bis da irgendwo einmal vielleicht sogar wirklich einmal ein Standard rauskommt. Oder halt auch nicht. Und ja, dann kannst du halt, weiß ich nicht, bei Gemini halt nur auf deine Google-Mails zugreifen, ja.
Ja.
Der Laptop lang oder so.
Deswegen eben ist das spannend, habe ich das gleich total verstanden sozusagen, warum das wir das so cool finden, weil du halt mit diesem einen Tool, das Cloud Codex ist, dann und dem gibst du diese ganzen Dinger, Werkzeuge in die Hand halt, mit denen es auf alle möglichen anderen Sachen wieder zugreifen kann, ja, hast du halt plötzlich diese Zusammenfassung deiner Daten alle oder deiner ganzen digitalen Identitäten, was du halt irgendwo hast. Ja,
ja, voll. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an diese ESO-Automatisierungsansätze, was eigentlich eh schon vor einigen Jahren oder Jahrzehnten, keine Ahnung, wie lange das ist, was ja mit Zapier und so weiter.
Ja.
Hat es ja auch so Geschichten halt ergeben, also, wo die gesagt haben, naja, schaut her, jetzt du, es gibt die und die und die Webdienste, du verwendest das und das und das, hey, magst du das nicht so und so miteinander verknüpfen?
Genau.
Ja, weiß ich nicht.
Du da hast ja so Automatisierungen und Abfolgen und Flows halt so gegangen auch, gell?
Ja. Ja, voll. Genau. Voll. Ja. Oder auch, was im Grunde auch das N, wie heißt es, NADN?
Ja.
Da jetzt auch macht, halt nur mit diesem AI-Modellen halt dann nur im Hintergrund, das du da noch einhängen kannst. Ja, genau. Ja, voll interessant. Da sind wir halt, glaube ich, erst gerade am Anfang, ja.
Ja.
Also.
Ja. Ah, ist echt voll spannend.
Aber man sieht, wo die Leute, oder wo manche Benutzer, alle, glaube ich, wollen das nicht, aber genau, wo manche wollen, dass es halt hingeht, ja.
Zu den Dingen noch kurz eingeworfen, weil das hast du jetzt auch gerade irgendwie erwähnt zwischendurch, wenn wir schon bei Apple und Siri sind. Es hat jetzt die Woche auch das offizielle Statement einmal gegeben zu den Gerüchten, dass jetzt Apple wirklich und Google in dem Bereich AI da noch enger zusammenarbeiten, dass jetzt, weil es hat ja immer schon lange geheißen, jetzt sind, Siri kriegen sie jetzt noch nicht so schnell hin, Server, und sie werden wahrscheinlich auf ein Google-Modell setzen, und das haben sie jetzt auch offiziell bestätigt. Also, dass das Google Gemini so die Basis werden wird für die nächsten, Apple AI-Sachen halt. Ja. Ganz voll spannend.
Genau. Hat irgendjemand einmal geschrieben, okay, das kostet ja noch, was, wie viel? 5 Milliarden oder was im Jahr anscheinend?
Ach so, ja.
Ja, was halt.
Ja. Können jetzt vor die 20 Milliarden abzählen, was einer Google für die
ist. Ja, oder? Genau, das, denke mal.
Dass der Chrome da, so. Oder der Google Default genau. Search Engine ist.
Genau.
Genau. Dann, wenn wir da bei den AI-News sind noch, hat Claude quasi das Cowork auch noch eingeführt.
Mhm.
Ja. Auch jetzt erst am 12. Jänner, also vor 6 Tagen. Das ist sozusagen jetzt das Cloud Code for the rest of your work. Ja. Mhm. Also, das ist im Prinzip ein UI-Tool, ein Ding, was du auf deinem Rechner installierst, und ich glaube, das gibt es nur für Mac derzeit, aber wo du halt sagen kannst, arbeite in diesem Ordner, wählst einen Ordner aus, ja, und sagst dem dann, da drinnen sind, keine Ahnung, irgendwelche Dateien, tu mir dieses und jenes damit, ja, so wie halt ein Cloud Code in der CLI in einem Folder auch drin, da irgendwie mit dem Programmcode irgendwas tut, der da drin steckt, kann man halt einem sagen, ja, fass mal die Excels da drinnen zusammen, die Werte, tun wir irgendwie eine Financial-Auswertung machen, machen wir ein Spreadsheet, also na, machen wir Präsentation, bla bla bla, solche Dinge halt. Mhm. Ja. Mhm. Auch ganz spannend. Hat am Anfang, glaube ich, während des Releases nur mit einem Max-Plan gegangen, das Ding jetzt, glaube ich, haben sie es schon ein bisschen runtergesetzt, du kannst das auch mit einem normalen Pro-Plan um $18 im Monat oder sowas auch verwenden, das Ding, ja. In, weiß nicht, wie viel Umfang dann da. Aber auch spannend.
Mhm. Verwendest du jetzt quasi dann beide? Also jetzt das Cowork wahrscheinlich ist noch nicht, aber das Cloud Code und OpenAI-Dings?
Also ich habe hab eine Zeit lang, das war letztes Jahr, ich meine, wir haben witzigerweise mal so ein Jahres-Kickoff eben der Firma wieder gemacht und dann haben wir über AI natürlich auch wieder geredet, und letztes Jahr, am Anfang des Jahres, hat es ja noch gar kein Cloud-Code gegeben. Das hat es ja wirklich auch bei mir im Februar, März dann erst so, wie es das, glaube ich, rausgekommen. Und es hat also eine Phase gegeben am Anfang, wo ich voll nur Cloud-Code verwendet habe. Dann ist das Codex auch gekommen, und im Moment, und das war dann auch eine coole Sache, weil wir haben in der Firma jetzt, sind da schon seit einem Zeit, ein halbes Jahr, glaube ich, oder länger schon, halt richtig diesen, OpenAI, ChatGPT, Firmenteam Pro Plan quasi, ja, wo jeder Mitarbeiter oder jeder Kollege bei uns halt einen Account hat, und in dem inkludiert ist auch schon das Codex. Mhm. Ja, und das Codex, und das sagt ja der Steve Heath da jetzt auch im Vergleich, jetzt hat er dort wirklich ein viel Tokens-Verbrenner, dass er das zum Programmieren, zum Entwickeln eigentlich jetzt im Moment bevorzugt. Und das fühle ich auch so, die tue eigentlich die meisten Coding-Tätigkeiten mit dem Codex im Moment machen.
Okay.
Ja. Mhm. Und ich habe dann auch kurz einmal den
Cloud. Aber rein aus der Kommandozeile aus ist das quasi, oder?
Ja, ja. Genau, mhm. Ja. Gibt es mittlerweile auch ein bisschen mit Koppelung, mit IntelliJ, oder fürs Visual Studio gibt es ja schon eine Integration und so weiter, wo du halt dann den Prompt quasi im Terminal-Ort direkt aufmachen kannst, und wo du auch dann ein bisschen was siehst von dem, was er zu tun, was er die Diffs und zu zeigen anzeigen, gleich direkt. Ja. Also es ist schon ganz gut integriert an die IDEs, aber es ist im Prinzip eine Terminal-Anwendung, CLI. Und ich habe dann das Cloud Code dann auch reduziert, hab da jetzt kein Max-Plan oder sowas, aber es gibt immer noch Situationen, wo ich mir mit dem Cloud Code auch irgendwas tue, gerade so, wie soll ich sagen, so Infrastructure-Sachen eher, wo ich ein bisschen irgendwas herum ausprobiere, irgendwelche Log-Files analysieren lasse, bla bla, sowas tue ich auch oft mit dem Cloud Code noch zum Vergleicher oder einfach wieder mal zwischendurch, wenn ich mir denke, das Ergebnis vom Codex gefällt mir nicht so gut. Ja.
Okay.
Aber das Codex ist im Moment so mein 85% Tool eigentlich für irgendwelche Coding-Geschichten, ja.
Okay.
Genau. Wie gesagt, das schwankt ja immer stark natürlich auch. Es ändert sich alle paar Monate wieder irgendwie, kommt dann wieder mit einem neuen Improvement daher. Aber derzeit schaut es einmal so aus, ja.
Ja. Okay.
Ja, klar, genau, Cloud Code haben wir, Cowork war, also genau, müssen wir listen dann noch. Ah ja, und dann.
Das AI Shell, oder?
Ja, das AI Shell, das hat mir dann der Bernhard die Wochen auch noch gesagt. Weil wir haben ja mal geredet von dem Wasp-Shell,
genau, gell? Dieser Shell, die da.
Genau. Ja. Ich bin ja dann total am Ende des eigentlich letzten Jahres dann eigentlich schon so im August, glaube ich, irgendwann komplett auf Ghosty geswitcht, weil man das so taugt hat, das neue Terminal, und habe das Wasp dann wieder lassen. Was vom Wasp ja ganz geil war, ist dieses Ding halt einfach, dass er für die einfach erlaubt hat, mit AI schneller mal irgendwie die Terminal-Befehle zu erstellen und zu entwickeln zu lassen, die ein bisschen komplexer sind. Ich sage nur zum Beispiel mit komplexes FFmpeg-Command oder manchmal weiß man nicht genau, wie der beste Kube-Control-Command oder der Git-Command mit allen möglichen Parametern am besten zu machen ist für irgendeine Spezialtätigkeit. Da war das Wasp ganz nett.
Warp, ja.
Oder Warp, genau. Wasp, jetzt bin ich bei den Arc-Raider-Wespen immer gewesen. Ne?
Bei den Arc-Raider. Okay.
Beschäftigt mich auch so viel. Na, und da hat mir der Bernhard jetzt das Tool einmal letzte Woche gezeigt, das AI-Shell. Das ist so ein kleines Warte, wir haben vielleicht, das ist jetzt der Blogpost.
Ja, haben wir einen Link, ich weiß, war mir nicht ganz sicher, welches das ist.
Ja, das ist jetzt der Bilder-AI-Blogpost, da gibt es auf GitHub auch noch das Ding direkt, habe ich auch noch reingehauen jetzt. Im Endeffekt ist das ein kleines Tool, was du mit npm einfach installieren kannst, ja, und dann hast du so ein Kommando, das heißt einfach AI, ja, und dem konfiguriert man einmal irgendeinen Key, zum Beispiel von OpenAI, API-Key halt, ja, und dann kannst du halt einfach on demand in der Command-Line in jedem Terminal deiner Wahl, wie es bei mir jetzt in diesem Ghost, einfach sagen, AI, Leerzeichen, und dann was für ein Prompt, das du dem halt geben willst. Ja? Und der macht halt wirklich so, das macht jetzt sehr geil, einfach auch wenn du ihm so ein Ding sagst, wie eben, ja, encode mal das Video von MPEG-4 noch, was ist hier, irgendein Format, oder extrahiere mal da das Transkript draus, oder bla bla bla, ja, dann sagt er immer, wie das Command mit, oder das Curl-Command ausschauen würde, um diesen Aufruf zu machen, ja, und erklärt er dann noch Step by Step unten, wie rum das Command so ausschaut, was die einzelnen Parameter dann und bla, bla, bla. Und dann bietet er da so Optionen an, halt, ja, führ's aus, oder, na, überarbeite das nochmal, oder, ja, genau, oder lass durch, okay. Komplett, ja.
Ist das jetzt dieses Tool, was ich da jetzt eine Post habe, quasi, dieses unter, dem PowerShell-Account?
Ah, ja. Das ist Summarize, hast du das reingepostet?
Nein, ist gerade im Slack, habe ich es gerade reingepostet.
Im Slack? Ah, warte mal, ich bin im falschen. Ach, Leck, ich habe es im falschen Slack gepostet.
Falscher Slack.
Du denkst mir schon. Ich habe es nicht reingepostet. Warte mal, falscher Slack. Jetzt muss ich auch noch löschen aus dem falschen Slack. So, falscher Slack, jetzt bin ich im richtigen. Na, das ist was anderes. Warte mal.
Ah, okay, weil ich war mal.
Ich hab die ist da gemacht. Postet die ist da nochmal hin.
Ah, EI-Shell. Okay, ja, weil es gibt nämlich so PowerShell, EI-Shell und das läuft aber auch auf dem Mac, nämlich.
Okay.
Da war ich mir nicht ganz sicher, nehme ich eigentlich so ein Tool mit EI-Commandos.
Okay, aber das ist so ein, schaut sehr Windows-lastig, EI-Shell, okay, ja. PowerShell-Basis. Nein, das ist ein Node-Modul eigentlich quasi, das eine. Ja. Genau. Und da hast du dann im Prinzip immer so, sagst du ihm halt AI, fetch mir einen Joke oder was, und dann sagt er, das Curl-Kommando listet auf, was die einzelnen Curl, wie viele dann, ja, die Parameter heißen und so weiter, ja. Und dann fragt er dich halt, ob du das ausführen willst oder nicht, oder überarbeiten willst. Das ist ziemlich cool, weil ich doch immer wieder mal so das schon gehabt habe, dass ich in irgendeiner ChatGPT reingegangen bin oder was, und der mal irgendwas gefragt habe, weil ich in der Terminal irgendwas machen wollte, und dann muss ich mir den Command wieder auskopieren und so weiter halt. Ja. Jetzt zum Beispiel, ich möchte gerne aus meiner Git-Historie irgendein File komplett auslöschen, weil ich es versehentlich irgendwo nochmal gecheckt habe. Was denn mit Rewrite, bla bla bla. Ja. So ein Git-Kommando ausentwickeln, das kann ich eigentlich zum Beispiel ganz super. Ja.
Okay.
Habe ich auch jetzt dann irgendwas gesehen, habe ich mir das auch bookmarkt, gell? Das habe ich jetzt auch zwar noch nicht umgesetzt, aber das war auch was ich mir ganz faszinierend gefunden habe. Zum Beispiel, dass sie Leute einen Claude Code in ein Pod, quasi in einen Kubernetes Cluster einfach eine installiert haben. Also es läuft quasi bei einer im Kubernetes Cluster mit, ja. Und dadurch haben sie quasi so einen Service Maintainer im Kubernetes Cluster mitlaufen, dem man auch Anfragen schicken kann und der quasi halt über die Permissions, die der Port halt im Cluster sowieso hat, dann gewisse Dinge machen darf. Also zum Beispiel auch andere Ports die Logs auslesen, ja. Oder wenn man das will, halt auch teilweise andere Ports restarten kann und so weiter. Und dadurch hast du quasi so einen, Operator, der bei dir halt im Cluster mitläuft, aber AI ist. Ja. Also, ganz witzige Ideen, ja. Also, gerade diese CLI-Tools, und die können ja auch, das ist ja das, was das NetEnding da macht, wo man sich mit SSH auf einen einloggt und dort das laufen hat. Wenn du halt der AI, die können ja auch, wie nennt man denn das, haben so einen Modus, dass du quasi einen Claude Code und einen Codex auch direkt beim Aufruf des Kommandos schon den Prompt mitgibst. Ja, und sie gar nicht in so ein Interactive Shell kommen, sondern einfach gleich direkt dann das Ergebnis returnen halt.
Ah ja.
Ja. Dann kannst du ja quasi beim Aufruf des Command-Line-Tools schon sagen, tu dies und dies, und am Ende, wenn er fertig ist, returnt das Kommando halt einfach.
Ja, ja. Okay.
Auch ganz spannend, ja.
Okay, ja, muss man mal anschauen.
Genau. Und dann Letztes dieser AI-Tools noch. Das hat der Martin Fowler, glaube ich, hat das postet. Habe ich auch ganz spannend gefunden, dass der sich da so ein bisschen, warte mal, AI-Tool, Telly heißt das. Jetzt muss ich den Link auch raussuchen. Finde ich natürlich jetzt auf die Gache nicht, weil ich mir nicht dazu kopiert habe. Telly AI, warte mal, was ist das? Nein. Auf jeden Fall hat sich der AI-Tool gebaut. Warte mal. Ah, da, genau, das ist da. David Fowler, nein, habe ich verwechselt, der Martin Fowler. hat er da eine Webseite auch dafür? Telly.money, das ist GitHub Repository, das ist das, die Webseite, die Marketing-Webseite. Mhm. Im Endeffekt verwendet er halt da, hat er sich so ein Framework gebaut ein bisschen, wo man dann mit einem AI-Tool, Codex oder Claude, wieder so ein CLI-Tool, die sind dabei hilft, seine Finanzen quasi zu kategorisieren. Mhm. Also angenommen, du hast von deiner Bank halt so ein Comma Separated Value Export oder irgendein File halt einfach, wo du das alles runterladen kannst. Ja. Mhm. Deine Transactions in einer, also von der Kreditkarten und bla bla bla. Dann kannst du das da in diesen Folder halt bei dir lokal einspeichern. Ja. Und dann halt über so ein initiales Setup einfach ein bisschen einem helfen dabei zu erkennen, was was ist und so, wie keine Spalten in dem CSV drinnen sind und bla bla bla. Ja. Mhm. Und dann fange ich halt an, das zu lesen und zu verstehen, was die ganzen Abkürzungen und Statements da drinnen halt heißen. Weil man, was der immer kennt, das bei diesen Banktransaktionen gar so schlüssig ist das nicht immer, was da AMZN, MKTP, also Amazon Marketplace. Und ja, das Geile ist halt dann, der baut sich dann so eine Markdown-File-Struktur wieder auf, aus diesem, was er halt da kennt und liest. Und das nutzt du dann halt für die nächsten Statements, wenn du dann wieder reinbaust, ist wieder. Ja. Und er lernt halt so weiter quasi. Ja. Und dadurch kriegst du am Ende dann halt ein System, auf deiner Platten irgendwo liegen, ja, in einem Folder mit Markdown-Files und Plaintext quasi, der halt deine ganzen Bank-Transaction-Statements versteht und kategorisieren kann. Mhm. Ja. Und dann hast du auch da voll cool so eine UI, was du halt anzeigen lassen kannst, wo du halt dann das durchbrowsen kannst und quasi anschauen kannst, in welcher Category und in welchem Marketplace, also welcher Shop oder wo auch immer, gebe ich den Würfel wo aus, ja, pro Monat, pro Jahr, bla bla bla. Ja. Mhm. Was halt die ganzen Banken ja eigentlich auch quasi so halb Dings gackst, versuchen, was sind das, die Raiffeisen mit ihren Elba und so weiter, wo sie auch so versuchen zu kategorisieren, das ist, was der, nur halt einfach mit AI halt Training lokal auf deiner Platten. Mhm. Ja. Finde ich auch eine ganz witzige Idee. Habe ich mal angefangen ein bisschen, weil ich früher, ganz früher, das ist schon sehr lange her, mit Microsoft Money die ganzen Sachen alle mal so kategorisiert gehabt, ja. Mhm. Hab dann das aber irgendwie wieder lassen. Aber wenn das ja AI so cool sauber macht, das konnte ich schon wieder mal ein bisschen ausprobieren, glaube ich, weil mir das ganz gut gefallen hat, so ein bisschen einen besseren Überblick zu machen, über was, wo, was im Monat hinfließt, sozusagen.
Ja, ja. Ja. Cool, ja. Man muss man auch mal anschauen. Mhm.
Aber eben wieder so, ja, Plaintext, das der Markdown, Textfiles, CSV, ist krass, was, einfach wie gut man halt da was rausholen kann, gleich mal auch wieder lässiges UI aufbauen kann oder CLI, Grafiken, Tabellen, mit einfach so alle möglichen AI-Coding-Tools. Ja. Mhm. Das ist echt taugbar. Das 2026 geht mein Terminal halb voll weiter. Ja, ja, okay, das war jetzt mal im Schnelldurchgang. Ganzen
im Schnelldurchgang. Ja, genau, dann mache ich noch einen Punkt, was ich mir jetzt vor, beziehungsweise jetzt gerade ein wenig intensiver halt wieder ausschaue, das ist JetBrains AI.
Ja.
Genau, werden wir da halt jetzt planen, dass wir quasi auch im Team einmal dieses sozusagen offiziell erlaubtes AI-Tool halt aus IntelliJ heraus halt verwenden. Mhm. Und jetzt haben wir mal die gibt es ja mehrere so Pricing-Modelle da bei einer. Genau, und ich habe mir jetzt einfach das mittlere genommen. Das ist dieses AI Pro, heißt das. Mhm. Also es ist ja prinzipiell so, du kaufst dir eigentlich, das habe ich auch irgendwie Erst dann über die Docker mal Auszeiter lesen, du kaufst das sozusagen, also du hast deine IntelliJ-Lizenz, ja. Mhm. Und im Rahmen deiner IntelliJ-Lizenz sind halt bestimmte AI-Features, wie zum Beispiel diese AI-basierte Code-Completion. Das ist natürlich dabei, im Rahmen der normalen Lizenz. Mhm. Aber das JetBrains AI, wo es im Grunde auf der einen Seite um so ein Chat, AI-Chat geht, auf der anderen Seite auch um so codebasierte Änderungen, so agent-basierte Änderungen, das musst du halt quasi nur mal über eigene Lizenzkosten halt dazu schalten.
Ja.
Genau. Und da haben wir jetzt mal eben dieses AI Pro genommen, und es ist dann so, du musst da, also du kannst, aber du musst nicht, jetzt da irgendein Key oder so eintragen von den AI-Tools, die du schon benutzt, ja, sondern du hast im Grunde dann über diese Subscription mit JetBrains bestimmtes Kontingent, also bestimmte Credits nennen sie das, und ja, je nachdem, welche Modelle, dass du halt dann einstößt und welche, dass du nutzt, ist halt dann der Kontingent schneller oder weniger schnell weg. Mhm. Genau. Genau. Bei dem AI Pro zum Beispiel hat man halt 10 so Credits pro Monat. Und sie schreiben halt in der Doku, dass quasi ein Credit entspricht halt ungefähr $1 sozusagen. Mhm. Wie die das dann genau aufschlüsseln, ob die da jetzt, die müssen ja vom Pricing jetzt irgendwie anders Pricing haben, als wie jetzt das normale Pricing ist jetzt, ja. Mhm. Keine Ahnung. Ich habe es jetzt zum Beispiel die letzten Tage intensivst genutzt und ich habe jetzt gerade mal, weiß ich nicht, ich glaube, $1 oder was verbraucht oder so.
Und du also, hörst dann da aber dahinter quasi nur ein Model quasi aus von OpenAI oder Anthropic oder sowas, oder? Wird das schon? Das heißt, die Routen, naja, das dann da durch, oder?
Naja, ich glaube, ja. Mhm. Also du hast im Grunde die Möglichkeit, dass das überhaupt auf automatisch stößt, ja. Mhm. Dann wollen sie für die quasi das passende Modell aus. Für die
Aufgabe jeweils, okay. Mhm.
Genau, wo sie halt glauben, ja, okay, das passt. Mhm. Du könntest da Third-Party-Models eintragen, die du einfach du quasi dann konfigurierst. Mhm. Und jetzt aber bei diesen, oder du stößt es einfach manuell, ja. Und bei diesen nicht selbst konfigurierten Modellen, da haben sie ja diese ganzen Claude-Modelle halt dabei. Mhm. Dann haben sie Gemini und GPT, Grok haben sie auch noch dabei und was okay. haben sie noch? Ja, genau, diese Grok-Modelle. Genau, und ist dann ganz, ganz cool halt auch in der UI gelöst. Da hast dann neben jedem Modell halt auch immer quasi so ein paar so Symbole, die halt dann symbolisieren sollen, okay, ist das Modell zum Beispiel in Beta, ja. Oder mhm. ist das ein teures Modell? Ja, hat das ein Reasoning Model dahinter? Mhm. Unterstützt es zum Beispiel Images? Ja, das siehst du dann quasi immer gleich. Und kannst halt gerade eben von diesem High Cost Indicator halt auch ein bisschen ableiten. Okay, gehst du jetzt da dahin mit deinen Credits, wenn du jetzt zum Beispiel auf, genau, auf das Opus Modell ist umstößt, ja, mhm. Oder halt auch nicht. Mhm. Zum Beispiel jetzt bei mir ist so, da stellt er jetzt im Automatikmodus auf das Gemini 3 Flash Modell einfach. Mhm.
Das würde ja auch voll gut sein, ja. Mhm.
Ja, das ist nämlich, also ich habe das einfach auf dem Flash-Modell gehabt, ja. Mhm. Den Chat-Part und also ich weiß, also keine Ahnung, aber das hat bis jetzt eigentlich voll super funktioniert, ja. Mhm. Mhm. Also vielleicht muss man wirklich dann, wenn man, vielleicht sind jetzt auch meine Tätigkeiten nicht so hoch advanced, ja. Und man muss dann irgendwann einmal zum Beispiel auf Gemini 3 Pro oder halt auf das Opus-Modell oder so gehen bei irgendwie schwierigere Aufgaben. Keine Ahnung. Mhm. Und sieht da irgendwie eine Verbesserung. Aber ehrlich gesagt, ich jetzt bis jetzt nicht braucht, dass ich da jetzt irgendwie umstelle.
Ja.
Was ganz interessant ist bei den, also es gibt da quasi zwei so Modi bei denen. Das eine ist halt eigentlich so ein Chat-Modus, ja. Wo er dir ja im Chat quasi, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, im Chat, hey, schau her, die Methode, generier bitte Tests dafür, ja, dann generiert er zwar Tests dafür, aber er zeigt dir das quasi nur im Chatfenster an. Mhm. Und du musst das dann mehr oder weniger auskopieren. Es gibt jetzt zwar so ein Beta-Feature mit Apply, Suggested Changes, da, aber prinzipiell habe ich gelesen in der Doku, ist das einmal so quasi nur so eben für Chat wirklich gedacht, ja. Und dann gibt es ja quasi einen zweiten Modus bei denen und das ist dann halt eher ein Agent-Modus, den sie da haben. Und da haben sie dann quasi Cloud Agent eben, ja. Und wenn du dann mit dem werkst, dann siehst du halt auch richtig, was der, wie der halt auch in die, wie man es halt auch von Cloud Code und so, glaube ich, erkennt, ja, siehst du es dann halt auch richtig, okay, wie werkt da jetzt in die Dateien umeinander, ja, und da kannst du wirklich dann einige in die Dateien und sagen, apply changes und bla bla bla.
Ja.
Cloud Agent oder eben auch eher ein eigenes Juni, was da haben, ja. Genau. Ich habe jetzt, also mit die Agent-Geschichten an sich habe ich jetzt noch nicht so viel gemacht, weil ich habe jetzt einmal, ja, weiß eigentlich auch nicht wieso, aber eigentlich einmal mehr für ein paar so Tickets einmal eigentlich mehr generiert, sage ich mal. Das hat eigentlich ganz gut auch schon mit dem Chat funktioniert. Mhm. Was ich mir halt gleich eingekaut habe bei dem ChatBrains-Geschichte ist, du kannst da beliebige MCP-Server auch natürlich eintragen.
Ja.
Und ich habe halt gleich mal, was der mit dieser, wie heißt diese Bridge da? Da gibt es quasi so ein Atlassian irgendwas Bridge.
Ja.
Das ist eher so ein Node-Modul. Muss ich mal schön nachschauen. Da der MCP Remote oder so heißt das, glaube ich. Genau. Da musst im Grunde gehst einfach auf mcp.atlassian.com und dann musst du über OAuth authentifizieren und dann gibst ganz normal halt die Berechtigungen für dieses Tool sozusagen frei. Mhm. Genau, und das ist eigentlich schon sehr geil, weil du halt im Grunde dann auch halt im Chat sagen kannst, hey, pass auf, Ticketnummer so und so, dann holt er sich halt einmal die Beschreibung ein, sozusagen in den Kontext, ja. Mhm. Und dann kannst du jetzt sagen, so, pass auf, geht schon. Das, was da in dem Ticket beschrieben ist, jetzt machen wir das und das und das.
Ja.
Genau. Was mir halt aufgefallen ist, es ist halt, wie soll man sagen, es ist halt teilweise irgendwie ein bisschen, ja, ich weiß nicht, was das liegt, kriegen die dann irgendwie Timeouts oder was da bei anderen Partner oder bei den Modellen oder so, aber du hast ja da öfters mal den Fall, weißt du, dass du eine Anfrage machst, ja, und der rechnet, oder der tut halt ewig irgendwas dahin. Mhm. Und dann killst du es halt und dann machst du genau das gleiche nur mal und dann bumm, zack, ist gleich da.
Ja.
So irgendwie. Oder auch teilweise manchmal, weiß ich nicht, wird da nur ein bisschen was an Code generiert, wo du irgendwie denkst, so, ja, okay, aber das war jetzt nicht alles, was ich gefordert habe. Das kann nicht alles sein. Und dann fragst du halt nur mal nach und dann wird's da eigentlich, dann wird da auf einmal alles generiert, weißt du so?
Okay, ja.
Also ist nicht so ein, gefühlt jetzt nicht so eine exakte Geschichte jetzt irgendwie, aber ich glaube, das ist generell, bei diesen ganzen Code-Generierungsgeschichten, ja, musst halt dahinter sein, ja. Aber was ich jetzt zum Testen zum Beispiel, was sehr geil funktioniert hat, ist, ich habe jetzt die Wochen einmal so eine REST-Schnittstelle, eine externe anbinden müssen.
Ja.
Und die haben halt das Vega UI gehabt, ja.
Ja.
Und dann habe ich mir halt, was der, da gibt's ja dann quasi den Link auf diese Open API JSON Dingsbums. Mhm. Ich meine, da ist ja schon mal das erste Geile ist, dass du schon mal den Link quasi eins IntelliJ, einfach als Open API Endpunkt einhauen kannst, ja. Mhm. Und dann hast du quasi im IntelliJ eigentlich schon mit diese ganzen Endpunkte voll schön in irgendeiner Ansicht drinnen.
Ja.
Und kannst quasi von der eigentlich dann gleich die HTTP Client Aufrufe generieren.
Ja.
Aber du kannst natürlich jetzt auch dann zum Beispiel mit dem ChatBrains, AI Chat da hergehen und sagen, hey, schau da bitte jetzt einmal da diese API, diese API Beschreibung. So, und jetzt generierst mir bitte für die und die und die Rest-Endpunkte gleich mal die DTOs und dann generierst du das bitte gleich mal in irgendein Spring Bean rein, nimmst gleich das Rest-Template her von Spring, da. Mhm. Und da, ich meine, das ist zwar auch wieder halt nicht perfekt, so dass du sagst, ja, okay, das läuft jetzt gleich durch, ja, was der da generiert. Aber ja, recht viel Feinschliff braucht es halt eigentlich nicht mehr, sage ich mal. Mhm. Ja. Und da haben wir schon wieder gedacht, ja, ist eigentlich schon, gerade für so Arbeiten, es ist halt einfach schon sehr sehr praktisch, ja.
Ja, ja. Nein, ich habe jetzt auch gerade mal vor kurzem, nachdem ich bei Daimler selber so eine REST API, die halt gut in Swagger drinnen dokumentiert ist mit einer Open API, YAML-File und so. Und das ist schon geil. Also wenn du dem das gibst, du einfach und sagst, hey, bauen wir bitte schnell mal einen Command-Line-Client, der da die paar Endpunkte da ansprechen kann und so, ja. Das kann ich so, und dann, ja, nur in welcher Sprache und so, und dann generiert er das da saugeil schon aus,
ja. Ja, voll, ja, voll. Da muss man eigentlich auch wirklich schauen bei diesen ganzen, ich meine, das muss man jetzt bei uns jetzt da mal ein bisschen beobachten, ja. Aber du kannst ja bei diesem JetBrains AI Assistant, du konntest ja so eine, oder du hast ja auch so eine Prompt Library in die Einstellungen drin. Wo du zum Beispiel ja für unterschiedliche Kategorien, nenne ich es jetzt einmal für Code, bestimmte vordefinierte Prompts halt angeben kannst. Ja. Okay. Zum Beispiel da gibt es jetzt die Prompt Library für Generate Unit Tests in Java.
Okay.
Ja. Und da kannst du dir jetzt einschreiben, hey, pass auf, nimm bitte G-Unit 5. Ja. Aber für die Assertions nimmst du halt immer Assert J.
Mhm. Ach so, das ist dann.
Also quasi so die Coding Convention.
Ich weiß schon, ja. Da, das ist auch im Prinzip so ein Markdown-Files, was du überall auch bei den anderen Tools so vordefinieren kannst, ja.
Genau, was in dem Punkt.ai-Folder irgendwo liegt, die dann
drin. Beim Cursor gibt es ja die auch und so weiter, ja. Mhm.
Da bin ich nur ein bisschen am Schauen, was der, weil, ich meine, eigentlich am idealen war es eigentlich sogar, wir haben sogar Coding Conventions drinnen im Repository. Mhm. Eigentlich war es sogar geil, wenn du das quasi halt immer zum Kontext dazu hängst.
Ja.
Und sagst, hey, pass auf, das sind einmal prinzipiell die Coding Conventions, hey, mach halt den Code so, ja.
Das ist ein Punkt,
da muss ich nur schauen, dass das halt jeder dann auch wirklich baut, dass der, wenn das Projekt auscheckt und so, ja.
Genau. Also, das ist ein Punkt, wo wir auch noch nicht ganz hundertprozentig dort sind, oder ich auch selber noch nicht so. Also, es ist ja, wenn du mit Claude damals angefangen hast und dann auch mit die CLI Tools und auch mit Cursor, die haben ja dann alle dieses generell einmal eingeführt, okay, es gibt im Repository drinnen, im Root immer so ein agents.md-File, Markdown-File, ja. Und der Claude hat das immer Claude.md genannt, okay. Und irgendwann haben sie sich, glaube ich, die mehreren jetzt auf Agents geeinigt. Ich habe dann auch in die meisten Projekte im Moment so ein Agents-Markdown-File drinnen und dann ein Symbol-Link, das heißt Claude.md, was auf das gleiche File linkt, damit halt beide das zur Verfügung haben. Aber da schreibst du ja meistens eben nur wirklich die, kannst du ja mit Claude auch schon mal mit Init quasi das machen, erstellen lassen, dass er das aus dem bestehenden Projekt erstellt, ja, dass er mal analysiert, was ist das für ein Projekt, und dann schreibt er da das File, ja, und dann kann man es jetzt selber customizen, und auch ist eigentlich wichtig und immer wieder gut, wenn ich was umbaue und dazu baue und weiter, dass er das wieder nachzieht und dort da das reflektiert. Okay, dann habe ich für den Coding Agent und für den Assistant halt so die Info drinnen, der das Projekt selber beschreibt. Aber was du jetzt ihm sagst, ist ja das, was generell übergreifend wäre für alle meine Projekte oder alle meine Dinge so teilweise. Ja.
Eigentlich schon, ja.
Und dann eben macht sie das, dann gibt's ja noch für jedes Tool so irgendwo in ein Home Directory, in home.cloud oder .codex oder wo, haben die dann, schaut die auch noch, gibt's dort so zentral solche Files für mich, ja, die er liest, ja, und es ist dann so eine Hierarchie halt, und dann gibt's, und irgendwie wird da stehen, Team vernünftig aus, so ähnlich wie eine Coding Convention, weißt, dass er dann quasi sagt, okay, oder mit unsere Tests eben alle ähnlich oder gleich ausschauen, die wir halt dann vielleicht generieren lassen oder was. Ja? Schreibe ich das in jetzt Projekt in das Markdown-File dazu ein oder haben wir da ein zentrales, was wir austauschen und uns irgendwie scheren miteinander, oder das weiß ich noch nicht so genau. Ja. Also.
Es gibt da, glaube ich, auch beim IntelliJ mehrere Möglichkeiten, weil sie haben neben diese Prompt-Libraries, haben sie so Rules, nennen sie das. Was aber im Grunde eigentlich auch Markdown-Files einfach sind, in einem speziellen Punkt irgendwas Verzeichnis.
Genau.
Vielleicht sind eher die dann auch, muss ich mal anschauen, ja, was du jetzt dafür dachtest, dass du es jetzt wirklich scherst, quasi, in dein Projekt, ja.
Ja. Das haben sie sich ein bisschen so eben auch Cursor, die haben das auch im Prinzip am Anfang schon, kannst du da einige Rules bearbeiten, halt einfach in die Settings.
Okay, ja.
Und da haben sie das, glaube ich, das ist zwar auch schon, haben sie sich ein bisschen abgeschaut, dort, das ist schon so ein Standard geworden, dass du halt diese Rules so vorgibst, für verschiedene Themen auch wieder, eben für die Testcases, für die Mobile API, für blablabla, für beim Persistence Layer und so weiter, kannst du halt verschiedene Rules definieren. Ja. Ja, das ist relativ, und es ist halt einfach krass viel Markdown-Text, was da teilweise entsteht und geschrieben wird und adaptiert wird und anpasst wird, damit er das für die AI, aber es ist nicht schlecht. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, eben quasi wirklich so Agent und Skills quasi in eigene so Files zu beschreiben oder eigene Kommandos zu machen, die man dann halt mit Slash in die Tools aufrufen kann, die halt schon so vordefinierte Markdown-Templates sind, was du immer wieder machen willst quasi. Ja. Mhm.
Ja, vor allem, ja, da muss man nur ein bisschen schauen, das könnte nur ein bisschen wild werden, wenn man das quasi dann im Team intensiver einsetzt. Ich glaube, die meisten, ehrlich gesagt, werden es nicht einmal für kleine Code-Teile oder irgendwie sowas einsetzen. Ich glaube nicht, dass viele jetzt da einfach komplette Features draus generieren oder so.
Ja.
Mal schauen. Ja, aber, und weißt du eben zuerst gesagt hast, das mit dieser AI-Shell und so, ich habe ehrlich noch nicht rausgefunden, wie das jetzt geht, aber es gibt in der Doku in JetBrains, schreiben sie auch davon, dass eher ein Terminal das auch kann, ja. Also bei mir passiert das zwar nicht, aber sie schreiben, du kannst im Grunde jeden beliebigen Text in dem Terminal-Tool-Window eingeben, dann müsste eigentlich so ein Add-Zeichen, weißt du, das ist ja eher ein Assistant-Zeichen quasi, erscheinen und er wird dann quasi auch über AI versuchen, halt diesen textuell geschriebenen Text halt aufzulösen in ein Kommando.
Ah ja, ja,
also das gerade mal irgendwie auch am Radar.
Google quasi, ja, die Link bei einer zu einer Doku, genau, in der Terminal-Window-Tool, Click, AI Assistant, Press, oder or Press Command Backslash, okay, und dann kannst du einfach die Prompt eingeben.
Ja, also das bauen jetzt da eigentlich alle ein
über. Ah, ja. Nein, es macht definitiv Sinn, also gerade im Terminal, jedes Kommando mit allen möglichen Parametern, so weiß man auch nicht immer dann, ja.
Nein, voll.
Voll. Ja. Und es ist und immer so witziger. Ich tue das schon immer wieder ganz gern auch als sozusagen eine andere Variante. Vielleicht gibt es eine bessere. Weißt du, was ich meine? Also ich tue ja, oft, ein Kubernetes Daten von da nach da kopieren, verschieben, migrieren, ein Docker, Volume, dort weg da und dort hier auf den anderen EVM und so weiter. Und dann frage ich halt wieder mal nach bei ChatGPT, gibt es da eigentlich einen schönen, besseren Weg? Vielleicht mache ich das zu umständlich oder so. Weil ich mir einfach wieder mal verbessern will quasi und das nicht immer gleich mache. Es funktioniert zwar, aber ist doch ein bisschen mühsam. Vielleicht gibt es einen schönen Weg. Und dann schlagt er mir einen besseren Weg vor und dann nehme ich den her in Zukunft halt oder so. Ja, also für das ist das schon cool, im Terminal sowas zu haben. Ja,
stimmt voll. Ja, aber da wirken es jetzt alle voll. Ja. Ich bin auch gespannt, was der JetBrains auch macht mit dem Juni, mit einem Coding-Agent, weil mir kommt da fast vor, als ob es dann das einmal pushen werden, nur viel mehr, weißt, als wie quasi, dass die immer über die externen Modelle gehen müssen. Weil am Ende des Tages werden sicher auch viele Kunden haben, die sagen, ja, Alter, interessiert uns halt einfach nicht, dass wir da nur irgendwas analysieren lassen oder nur irgendwas jetzt da Richtung Google und Co. geschickt wird.
Möglich,
Vorher gesehen macht das wahrscheinlich auch viel Sinn, auf einer Seite. Und sie müssen es wahrscheinlich sowieso machen, weil diese ganzen...
Es stellt sich halt die Frage einfach da, glaube ich, vielleicht geht es im Coding-Bereich, dass du ein Modell, was capable enough ist, in der Größenordnung jetzt wie JetBrains entwickelst oder baust oder was weiß ich meine. Weil die Kosten vom Modell trainieren und so weiter natürlich schon mega hoch sind. Ja, aber wahrscheinlich wird es auch schon wie die AI generell, diese ganzen AI-Tools, werden halt einfach so Commodity werden und schon eigentlich überall dann drin stecken, irgendwo am Ende dann in ein paar Jahren. Ja.
Naja, voll.
Und dann haben sie halt, keine Ahnung, ist ja wurscht, so wie, dann läuft es halt so wie bei Apple und Gemini, die Daten, die jetzt da, nur weil das Model jetzt von Google Kim und Gemini heißt, heißt ja das nicht, dass die Daten, die jetzt dann Apple dann sammelt durch Prompts oder so weiter an Google gingen, sondern die werden ja bei Apple im Datencenter verarbeitet von einem Model, das halt von Google trainiert worden ist. Das heißt, es könnte sich jetzt auch JetBrains ein Model einkaufen, ein altes von OpenAI bei so 3,5 oder was oder 4, und das zu guten günstigen Preis kaufen und sagen, wir betreiben das selber. Dann fließen auch keine Daten so OpenAI. Es ist halt nur ein Modell, was trainiert worden ist von OpenAI.
Naja, voll.
Aber ja, wer wird sehen.
Genau. Aber wie gesagt,
tut sich was. Also, da kann man schon einen Podcast gut füllen mit so Themen.
Anscheinend.
Anscheinend.
Müssen wir uns umbenennen auf Donau AI Podcast.
Donau AI Podcast. Nein, es passt einfach.
Dolp. Der Teil.
Müssen wir uns so eine neue Doppel-Domain sichern. DTR.AI.
Genau.
Na gut, dann gehen wir mal zu was anderem, ja?
Ja.
Wo machen wir weiter?
Was denn?
Weißt du, wir haben ein paar Sachen auf der
Liste. Wir haben so viel. Hm? Wir haben so viel.
Ich habe noch eine kleine lustige Sache, was mir letztes Mal untergekommen ist. Der Marco Arment hat das im ATP verzählt. Dann habe ich gedacht, was, das gibt's? Dann habe ich gedacht, okay, das probiere ich jetzt auch mal aus. Ich habe letztes Mal verzählt, oder schon zwei Episoden her, dass ich jetzt ja schon eine Zeit lang schon einen 3D-Drucker habe. Und der Arment hat verzählt, es gibt quasi ja, und das man wissen wir eh, haben wir schon mal gehört, oder wir, es gibt ja Gerüchte, dass es heuer im Herbst zum ersten Mal nicht nur iPhones gibt, wie wir sie kennen, sondern auch ein Foldable iPhone.
Mhm.
Ja?
Mhm. Ja, genau.
Und von diesem Foldable iPhone gibt es ziemlich genaue Rumors schon, was das für Größen, welche Größen das haben wird und so. Ja, CAD-Zeichnung gemacht hat und so. Und dann hat es natürlich jemanden gegeben, der davon ein 3D-Model baut hat, quasi für 3D-Drucke. Und das hat es dann auf Reddit, ist das dann geshared worden. Ich habe dann, und ja, man konnte das quasi jetzt einfach auf einen 3D-Drucker ausdrucken. Und ich habe mir das einfach mal Spielerei gemacht, hat halt 2-3 Stunden ausgedruckt, ein bisschen Filament braucht. Und dann hat man quasi mal so ein Gefühl, wie so ein Foldable iPhone vom Format her in der Hand liegt.
Okay, geil. Ja, das ist ja eher quadratisch, glaube ich.
Ja, das ist quasi, ja, das ist ein bisschen breiter, so wie die aktuellen Pros, ja, so würde ich sagen, 5 mm oder was. Und es ist ein bisschen niedriger, also schon fast um 2 cm oder gut 2 cm. Ja, dadurch kriegt es mehr so einen, ja, es hat ganz einen Hochformat-Eindruck, aber es hat vorne auch so ein Display, ja, der halt über die ganze Größe des Geräts geht und dann hinten die Kameras auch, so ein Stripe, also so einen schmalen Stripe, ähnlich wie beim 17er Pro Herzen. Und dann kann man es halt aufkloppen und man kriegt so ein Display, der ist eigentlich fast so groß wie ein iPad Mini. Ja? Den man dann halt quer oder hochhalten kann. Das habe ich bei mir mit den Gag einmal gemacht, an meiner Family ein bisschen gesagt, schau, was hältst du von dem? Wahrscheinlich kommt heuer so ein iPhone raus. Und das ist, wirkt halt echt total strange auf den ersten Blick. Ja, also vom Format her. Das ist ja immer so ein Ding, wo ich mir echt oft gedacht habe, zum Beispiel jetzt beim Video schauen, wenn ich mal ein Apple TV Film oder ein YouTube Video irgendwas auf mein iPhone schaue, das passt ja vom Format eigentlich voll gut von dem Querformat her. Weil
da, ja, das fühlt aus, nein, für den Bildschirm
aus. Fühlt den Bildschirm super voll aus. Ja. Aber bei sowas zum Beispiel, bei so einem Video, hast du von dem Format eigentlich überhaupt nicht viel. Also ein bisschen mehr wie bei den Samsung Folds teilweise, glaube ich, oder bei den, was richtig so quadratisch sind dann am Ende. Ja?
Ja.
Aber du hast halt einfach voll viele schwarze Balken oben und unten. Ja? Mhm. Ich weiß es nicht genau, was denn wirklich der Vorteil ist, so, für was man das dann hernimmt, wenn man es aufgehalten hat, keine Ahnung. Mhm. Und ich bin auch nicht sicher, ob sie das mit dem Grease und dem Fold-Ding irgendwie hinbringen, dass man fast keinen Fold sieht oder keinen Grease, ja.
Ja. Naja, da hat es ja jetzt die eine Mester gegeben, oder? Genau.
CES Samsung in Las Vegas, ja.
Ah, ich war das eh, CES, ja, genau, stimmt. Genau, wo ja Samsung anscheinend irgendwas ausgeschickt gehabt hat, oder?
Was dann direkt
so welche Display-Generation, ja, die quasi kaum mehr einen erkennbaren Greaser gehabt hat. Ja. Aber das war halt auch so, ja, war, weiß ich nicht, so, hat keiner angreifen dürfen, war halt dann auch gleich wieder weg. Mhm. So, ja, ich meine, ich habe einmal ein Fold ja gehabt, ne, sage ich mal testweise, also ein Samsung Fold. Mhm. Ja, das mit dem Video ist mir damals auch aufgefallen, dass du jetzt rein vom Video schauen natürlich jetzt nicht jetzt wirklich genug, also nicht mehr Platz oder sonst jetzt irgendwie hast, das wie auf einem größeren iPhone, sage ich jetzt einmal.
Ja.
Ich glaube halt, vielleicht ist das auch gar nicht der Punkt, so, also du hast halt, wenn du das Telefon aufklappst, hast du halt genug Screen Estate, dass du halt ein YouTube-Video ausschaust, aber halt zum Beispiel auch gleich Kommentare abscrollst.
Ach so, ja.
Oder gleichzeitig halt dann auch nur schaust, okay, was sind die nächsten Videos, die mir vorgeschlagen werden. Mhm, oder dass du halt einfach nur irgendwas anders machst auf der anderen Seite vom Screen oder so, weißt du?
Ja, ja, ja.
So irgendwie, ja. Ich meine, wer das dann wirklich macht, ja. Ja, sei jetzt einmal dahingestellt, ob das jetzt so viel Leute brauchen, ja. Aber, ja, genau. Aber ich bin auch voll gespannt, ja. Vor allem Dingen auch, ja, es sind halt einfach auch sauhagliche Geräte, ja. Also ich habe das auch bei dem Fold halt da gemerkt, ja. Also ein gutes Gefühl hast du nicht, ja, wenn du das jetzt quasi irgendwo hin mitnimmst, ja.
Warum?
Also,
Weißt von einfach, dass du
naja, erstens weißt du mal, was
das ist. Oder du denkst, das ist kaputt, oder?
Erstens mal der Klappmechanismus, ja. Ich meine, da weißt du schon von Haus aus, okay, das hat nur eine beschränkte Anzahl von auf zu, was das kann, ja. Aber was 100.000 Mal ist, aber ja, vielleicht ist es ja nicht 100.000 Mal, okay, ja. Geil. Dann, was ist, was denn mit Staub etc. in der Hosentaschen und so?
Ja.
Ist der jetzt bei einem normalen Telefon, sage ich mal, oder bei einem herkömmlichen Smartphone wurscht, ja, sicher hast du die Staubkernel dann auch irgendwo, aber es ist halt nicht gleich der Display kaputt, ja, wenn dir das da irgendwo reingeht.
Ja.
Oder so, weißt du, oder Sound oder so, ja, also nimmst du sowas dann auf den Strand zum Beispiel mit, ja.
Ja, ja.
Ja, eher nicht, würde ich mal sagen, ja, dann wirst du halt und das ist eigentlich ein relativ ungutes Gefühl.
Ja.
Gerade auch von dem ausgehend, dass das wahrscheinlich ein Telefon sein wird. Ich meine, es kostet bei Samsung, ist ja das schon nicht günstiger. Ich habe mir da immer quasi die Vorvorgänger, also die Vorgängergenerationen gekauft, ja, irgendwo. Aber wenn du jetzt dann ganzes Neiche kaufst, was da rauskommt, das ist ja, kostet ja um die 2000 Euro beim Samsung. Und ja, Apple würde, sage ich mal, nicht günstiger sein. Das heißt, da wirst du schon so 2,5 in dem Preisbereich rechnen können. Und ja, bin ich schon gespannt, ja, wie es da von der Haltbarkeit etc. dann wäre.
Ja. Ja, und preislich wird es natürlich auch viel mehr kosten wie ein normales iPhone. Ja, also mit der Menge.
Das ist ja voll. Ja. Also du hast ja quasi. Das ist ja quasi, das sind ja quasi drei iPhones, oder?
Quasi
ist
das Display her.
HD-Display vorn und dann nur mit zwei drin.
Ja.
Nein, ja, die werden schon gescheit draufschlagen. Und da werden sie sicher am Anfang, was die Early Adopters ein wenig abgreifen.
Ja.
Ja. Also, ja. Ob so teuer wird, wie heißt die Feuerbrühen?
Ah, die Vision Pro.
Genau, wie die Vision Pro, weiß ich nicht, aber.
Aber ich schätze mal 2500 in dem Bereich kann es schon kosten wahrscheinlich, ja.
Ja, voll. Ja. Und da muss halt dann irgendwie jeder wissen, was heißt da jeder, also es sind jetzt schon die iPhones relativ teuer. Und jetzt kenne ich auch schon viele Leute, die dann, was der beim iPhone kauft, halt voll hin und her überlegen, na, was nehme ich da jetzt? Und ja, das Pro war super, aber ja, puh, das kostet 1500 so in die Richtung, ja. Ja, und das, man muss da denken, wenn das dann 2,5 kostet oder so, da ist halt der viel vorbei.
Klar, ja. Nein, das sind sicher ganz eingeschränkte Dinge.
Ich meine, ich glaube,
sie sagen schon, dass das in China oder so, wo es da das Beste dann gleich das neueste Technologie, dass das ganz gute Märkte gibt, wo das gut gehen wird, ja. Aber es ist halt nicht für jeden. Ja.
Was halt nur voll spannend wird, ist, was läuft denn dann da drauf eigentlich?
Ja, ja. iOS oder iPadOS.
Ja, oder iOS in der iPadOS. Haben sie es vielleicht nie, also, weil früher war es ja so, dass quasi, hat nur iOS gegeben und das ist ja am iPad gelaufen.
Ja.
Und irgendwann einmal hat es geheißen, ja, okay, jetzt gibt's iOS und iPadOS.
Ja.
Und ich habe mir dann schon oft gedacht, okay, ist es jetzt wirklich so, dass die das quasi geforkt haben, ja, und das zwei separate Code-Branches sind? Oder ist das halt, war das halt auch nur irgendein Marketing-Move, ja, und das ist halt, weiß ich nicht, keine Ahnung, sie haben es halt im Code schon irgendwie ein bisschen getrennt, aber, genau.
Gibt es dann da Multitasking, wie mehrere Fenster und was ich.
Weil eigentlich magst du am äußeren Screen, magst du eigentlich iOS haben, oder? Ja. Und am inneren Screen magst du eigentlich dann vielleicht, schau das mit die, Video-Management und so dann auch haben.
Ja. Ja.
Ja. Also, da bin ich echt gespannt, ja. Echt gespannt, ja. Finde ich, ja. Wird interessant. Bist du dann?
Auf jeden Fall habe ich das noch nie so gesehen. Ich war ein bisschen, ich meine, die Idee ist einfach witzig, dass du halt einfach mal so einen Prototypen selber ausdruckst daheim zum Herumexperimentieren. Ja.
Wie passt das von der Dicke da auch?
Ja. Anscheinend, ja.
Wie dick ist das?
Also, oder nicht dick? Das fühlt sich jetzt von der Dicke her, ist mit was dem gleich
und wie mein. Das zwei ERs quasi oder irgendwie so in die Richtung.
Ich schätze mal, ja, aber es fühlt sich von der Dicke her, ist ungefähr so wie mein aktuelles Pro, wenn es zusammengeklappt ist.
Naja, okay. Ja. Also zwei ERs so in die Richtung.
Ja.
Irgendwie so ein bisschen dicker vielleicht noch.
Also, mit meiner Hülle ist das, ist mein iPhone Pro auf jeden Fall sogar dicker.
Ja. Ah, ja. Ja, weil da hat er, haben wir Samsung jetzt beim aktuellen Fold, ich weiß es nicht, was ist das, 7er, 8er, irgendwie so. Da haben sie auch schon gescheit Gas gegeben von der Dünne her. Ja. Genau, da ist nämlich auch so, dass das eigentlich zusammenklappt, ist jetzt auch nicht recht viel dicker als wie ein herkömmliches Smartphone.
Denk einmal, wenn du dann so eine Fläche hast, so eine große, dann bringst du vom Akku ja trotzdem einiges unter.
Ja.
Ja. War, wenn er ein bisschen dünner ist, ja.
Ja, genau.
Das tut einem, glaube ich, nicht zu viel, dass du einfach das Akku-Ding auf die Fläche verteilst, ja.
Naja.
Na gut, ja. Schauen wir mal, was im Herbst dann daherkommt, ja. Gut. Dann haben wir noch, jetzt kommen wir mehr zu deinen Themen noch,
ja. Ja, puh. Ich weiß gar nicht, was wir da heute nur alles machen.
Schauen überhaupt. Wir mal, bisschen was bringen wir schon unter. Entertainment-Sache am Ende noch. Okay, aber was kannst du erzählen noch?
Ja, ich kann was erzählen von der deutschen Autoindustrie zum Beispiel.
Da hast du mir mal so ein Foto geschickt über die Weihnachtsfeiertage,
ja. Ja, gelegt. Genau, das muss ich jetzt einmal geschwind erzählen. Ja. Das ist zwar, keine Werbung für irgendwen, aber egal. Ja, auf jeden Fall, ich habe halt ein neues Firmenauto gekriegt. Mhm. Am 15. Dezember. Mhm. Und zwar ein Skoda, ein ENIAC 85, gell?
Ja.
Also von das Skoda ENIAC gibt es ja schon länger, glaube ich, als Elektroauto, aber das ist halt jetzt das 2025 Modell gewesen,
wo so, es quasi so ein so Refresh ein bisschen gehabt, gell?
Genau, wo so Refresh gehabt haben und so, genau. Und der also es gibt dann 80er, 85er und 85X und irgendeine Sportvariante gibt es, glaube ich, auch noch. Auf jeden Fall der 85er ist quasi das zweite größte Modell, nenne ich es jetzt einmal, ja, mit Hinterradantrieb und ich glaube 82 Kilowattstunden Akku beziehungsweise 77 netto sozusagen. Genau. Ja, genau. Und davor habe ich ja Firmenauto aus amerikanischen Hause gehabt. Sag ich einmal. Genau. Und ich muss sagen, so Umstieg war natürlich dann schon wieder krass, ja. Ob ich sagen muss, jetzt auch nicht nur negativ oder so.
Ja.
Ja, weil was mir jetzt zum Beispiel bei dem Skoda jetzt schon wieder taugt hat, ist, dass du halt einfach wirklich auch hinterm Lenkrad beziehungsweise auch auf der Windschutzscheibe halt einfach Display hast, weißt du,
wo du etwas siehst. Ein HUD quasi.
Genau, ein HUD, ja. Hat der halt auch drinnen. Was ich so jetzt nur in keinem von meinen Autos gehabt habe. Ja. Was ich aber dann schon sehr cooler dann gefunden habe, ja. Also wenn es zum Beispiel da halt mit beim VW heißt es Traffic Assist, wenn es mit dem auf der Autobahn fährst, wurde der quasi dann wirklich auch sozusagen auf der Windschutzscheibe am Display quasi einzeichnen kann, wie weit bist du jetzt von dem Wagen quasi weg, ja, und er dir quasi die Strecken zwischen Wagen und dir einzeichnen kann, was wir meinen, also wo er quasi ja wissen muss, okay, wo befindet sich jetzt das Auto aus deiner Sicht auf der Windschutzscheibe sozusagen. Also so ist schon abgefahren. Ja, und mir taugt das, also das taugt mir schon, dass du jetzt quasi nicht nur mehr halt das eine Display hast, ja, wo du die Informationen siehst oder wo du halt dann immer wieder mal umschauen musst. Ja. Also das auf jeden Fall. Genau. Naja, und dann bin ich ein bisschen umeinander gefahren, einmal heim und einmal wieder zur Firma und wieder heim. Genau, und dann war eh schon Weihnachten. Wie gesagt, hab's erst am 15. Dezember gekriegt. Genau. Und am 26. Dezember fahre ich ein paar Pakete, ein paar Retouren aufgeben zu einer meiner Flexbox und dort steht halt zufälligerweise Glass Matrix. Ladestation, denken wir ja, okay, habe ich nur mehr 10% oder so als Matrix-Karten habe ich, ja, von der Firma, wurscht, dann lade ich halt noch geschwind, da sitze ich mir halt noch geschwind ins Auto. Ja, passt. Lade, und genau, und sitze so da und denke mir gerade nur so, ja, jetzt, weiß ich nicht, konnte ich wieder heimfahren und so, 26. Genau, auf einmal war's so, dem, aha, okay, was ist jetzt los? Auf einmal alle Bildschirme schwarz, ja, Auto fährt runter, dem, aha, okay, und dann, ja, okay, dann ist jetzt mal wieder hochbootet sozusagen, ja, aber man hat gemerkt, okay, da war jetzt irgendwas, ja. Mhm. Dem, ja, weiß ich nicht, ist halt irgendwas angestürzt, ja, keine Ahnung. So, bin ich aussehe, habe ich halt, habe ihn abgehängt, ja, also der Ladevorgang ist eh gestoppt worden, habe ihn halt abgehängt, ja, und dann sehe ich, aha, okay, da am Display zeigt er mir jetzt den Fehler an, Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte suchen Sie eine Werkstätte auf. Thema, ja, das gibt's ja nicht, ich habe jetzt nichts da, weißt du, bin ja nur da gestanden, ja. bin ich jetzt auch nicht 200 Kilometer zur Ladestation gefahren, sondern die war ein paar Kilometer von mir daheim, ist die weg, ja. Thema, ja, okay, das gibt's ja schon wieder, ja. Denke mir, wurscht, es ist eh nur Warnung, ja. Vorher mal haben, ne? Und dann fahre ich so und dann denke ich mir schon beim Wegfahren so, okay, irgendwas ist da jetzt komisch. Und dann steige ich ein bisschen mehr ins Gaspedal und merke, ja, scheiße, ich habe da jetzt quasi fast keine Leistung mehr, ja. Mhm. Und bin halt wirklich, hat beschleunigt, sage ich mal, wie ein Schildkröten. Ja. Und ich bin halt, ich meine, zum Glück, wie gesagt, das war dann der 26. wie das war, da war quasi nichts los auf der Straße, ja. Bin halt dann schon noch heimgekommen, ja, weil er hat zwar schon ein bisschen beschleunigt, aber man hat gemerkt, okay, da ist irgendwas.
Aha.
Und ich habe mir dann gedacht, okay, weiß ich nicht, ist da der Akku zu heiß worden oder irgendwas, was der Corona, oder? Hat er, tut er da drosseln oder irgendwas jetzt, ja. Bin halt heimgefahren, ja. Und, ja, genau, dann eben, der 26. war Freitag und Weihnachtsfeiertag und so, denke ich mir, ist jetzt eh wurscht, ich brauche jetzt das Auto nicht, ich rufe da jetzt am Montag an in der Werkstatt, ja. Genau, bin dann am Sonntag, hab dann auch im Internet ein wenig recherchiert, im Internet gibt's einige mit dem Fehler, ja, aber die meisten sagen, ja, dann lädst du nur mal auf und bei mir war der Fehler dann weg und da, ja, habe ich auch alles probiert, Fehler ist aber nicht weggegangen bei mir, ja, bin am Sonntag dann auch nur mal gefahren.
Hast du mit der normalen FKW daheim aufgeladen und so?
Daheim einfach, ja. Genau, in der Garage mal angesteckt, nur mal auf 80% oder irgendwie so, ist auch gegangen, ja, problemlos, aber danach bin ich wieder runden gefahren und es war genau das Gleiche noch. Genau, ja, haben wir gedacht, ja, scheiße. Ja, genau, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann abgeschleppt worden, ja, vom Mobilitätsservice, weil der Händler hat gesagt, na, eigentlich sollte man da nicht mehr fahren mit dem Fehler, abschleppen lassen, dann der Abschlepper hätte mein Auto fast nicht mehr auf dem, auf sein Ding aufgekriegt, ja. Übertrampen, weil der hat quasi kein so einen Motor mit einer Seilwinden gehabt, das, ne? Jetzt hat er quasi aus eigener Kraft aufgekommen müssen.
Aha, und da bist
da
du
ist er fast nicht aufgekommen, ja.
Oh, okay.
Genau. Aber irgendwie dann da noch. Ja, genau. Und dann war er in der Werkstatt, ja. Und es war dann tatsächlich so, dass quasi nach 793 Kilometer, der linke Elektromotor kaputt war.
Aha.
Genau. Und die haben wir dann, ich meine, waren voll nett, also Grüße gingen raus, Porsche Leon Ding und so, die waren da wirklich voll dahinter, ja. Die haben wirklich dann quasi den linken Elektromotor tauschen müssen, ja.
Boah, was heißt linken? Haben da zwei Motoren,
ja, links
zwei.
Und rechts, oder was? Genau, links und rechts anscheinend, ja.
Für den Heck und drüber was hinten hucken,
sozusagen. Genau, ja. Genau. Und anscheinend war sowas, der rechte dürfte noch gegangen sein oder so, ja. Drum habe ich überhaupt noch fahren können.
Aber der hat halt den anderen mittragen müssen quasi. Der hat
ja, genau, das dagegen. War halt, ja genau, das war halt irgendwas dann, ja genau.
Aha, krass.
Ja, voll wild, auf jeden Fall, ja. Ja, genau, ja. Und jetzt muss ich sie erst wieder Aura aufbauen bei mir, der Skoda, weil... Jetzt
muss ich sie erst wieder Vertrauen aufbauen, ja.
Na wirklich, ja, das Ganze, der steht da vor, das ist, ich meine, es war natürlich jetzt alles in der Garantie, weißt du,
und ja, die
haben, hat dann natürlich jeder gesagt, es ist ja Wahnsinn, das darf natürlich jetzt nicht sein, ja, weil die haben da erst gerade das Auto gekriegt und hin und her,
ja, ja.
Und na, da haben sie einen Leihwagen und es wurscht, wie lange das dauert, das ist alles gratis und
da, klar, da, ja.
War ein eh voll steppert, ja.
Ist klar, ja.
Aber ich habe dann auch mit dem Service Mautern geredet, beim Abholen sage ich, ja, weiß ich nicht, wo jetzt da der also kommt das jetzt öfters vor, oder wie, mit dem 2025er Motor oder so, ja, sage ich, wo ich jetzt da der Erste, ja, der, keine Ahnung, da einen Motorschaden gehabt hat, sagt er, na, Na, der erste waren sie doch nicht. Ja. Ich war, okay.
Ja, krass.
Ja. Dann haben sie halt nur was gesagt, ja, Updates haben wir nur eingespielt und bla bla bla. Mhm. Denke mir, ja, okay, aber ich meine, ich weiß nicht, keiner, also wie gesagt, ich bin ja nicht weit gefahren mit dem Auto oder so, weißt
du? Also entweder
war das wirklich irgendwo, also ja, voll schräg. Mhm, voll schräg, auch vom Fehler irgendwie wahrscheinlich, ja.
Ja,
genau.
Ich bin gespannt, was da über die Jahre noch jetzt dann so. Ich habe bekannt, die haben ihre vier, habe ich zwei, drei, was ich kenne und so, ja.
Ja.
Die sind, die haben den jetzt nicht schon ein bisschen länger, aber auch die Sachen, was sie teilweise da abspülen, was ich so mitkriege, eben auch, wenn sie mal ein Software-Update brauchen, wie lange das der oft dann in der Werkstatt steht für Software-Update oder so. Ja,
war ja witzig. Ja, da merkst du voll, also das merkst du eigentlich schon, weißt du, die haben ja auch so eine App und so diese MySQL-App, hast du?
Ja.
Ja, ich weiß, es ist halt alles immer irgendwie so, teilweise, mir kommt es teilweise buggy vor und das ist halt alles teilweise, also du merkst halt einfach, das ist halt, die kommen halt einfach nicht aus der Richtung, weißt du? Mhm. Bei der Tesla-App zum Beispiel, da hast du halt irgendwo auf irgendeiner Funktion beim Auto halt draufklickt, ja, und das ist mehr oder weniger halt instant wie bei einer Fernbedienung hat das ja halt funktioniert, weißt
du? Ja. Das frage ich mich bei der Tesla-App ehrlich gesagt eh immer wieder, wie das oft läuft, weil du hast ja bei der Tesla-App so, du kannst ja aus der Ferne natürlich alles mögliche tun, wie jetzt einen Kofferraum aufmachen oder Licht einschalten oder irgend so Zeug. Das funktioniert ja, wenn ich irgendwo bin auf der Welt, quasi auch über Internet halt, ja. Aber manchmal, wenn ich in der Nähe vom Auto bin, geht das so schnell, dass ich mir oft denke, das kann eigentlich jetzt nicht übers Internet gegangen sein. Also, als ob er da einen direkten Socket, Bluetooth, irgendwas aufbaut.
Bluetooth oder irgendwas,
gell? Weil das passiert alles so, das switcht so, ohne dass er es merkt quasi. Weißt du, was ich meine? Wenn es dann wieder weg ist, geht es ja auch immer noch genau gleich eigentlich. Aber ja, oder, nein, das verstehe ich oft nicht, wie sie das machen. Ja, aber es ist echt.
Ja, nein, das sind schon gut. Mhm. Das sind wirklich gut bei sowas, ja.
Also, wenn man als Softwareentwickler das so sieht, dann denkt man sich vielleicht ein bisschen mehr dabei, aber ja. Nein, das sind schon echt gut, da machen sie gute Sachen, ja.
Ja, voll.
Ich meine,
ja,
der Kollege, der Patrick, kennst du den, ja? Der hat jetzt dieses Jahr einen Skoda Elroq gekauft. Das ist ja das ähnliche Modell, eigentlich ein bisschen kürzer ist der.
Ein bisschen kürzer, ja, genau. Aber,
und der ist schon sehr happy damit. Also ich habe schon einmal gequatscht mit dem jetzt auch. Taugt ihm voll, ja.
Nein, also mir hat der Händler gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass halt der Enyaq eigentlich das meistverkaufteste Elektroauto vom VW-Konzern ist.
Ja, jetzt glaube ich so, ja.
Also die siehst du, also wenn man ein wenig aufpasst drauf jetzt, ja, jetzt schaue ich ein wenig drauf, die siehst du wirklich auch oft, auch bei den Ladestationen und so. Mhm. Ja, der hat halt, die haben halt viel so Spielereien, weißt du, aber das ist, haben eh die Skoda schon immer gehabt, von den ganzen Ablagen, Fächer, die du halt hast, im Kofferraum, so kleine Helferlein, dort ein wenig ein Netz, da ein wenig ein Fachel, da sind schon, aber das ist halt eher alles so die klassische Auto, wir machen jetzt eine Autoschiene, weißt du, und so bei der anderen Schiene merkst du schon, ja, da, ja, puh, ja. Mhm. Also ich bin ja schon gespannt, was die kämpfen ja sowieso, glaube ich, auch immer nur, oder? Der VW, mit der Software, da kommt ja quasi 2027, kommen ja die ersten Autos dann erst raus mit dieser, wie heißt die? Rivian, oder? Diese Software, die sie da quasi.
Ja, da haben sie ja mit Rivian quasi diesen Autohersteller Kooperation oder irgendwas, gell?
Genau.
Und da wollen sie ja gemeinsam einen Stack eigentlich auch machen damit, ja.
Ja, genau, da kommen 2027, glaube ich, die ersten Autos und so.
Ja.
Muss man sich das einmal anschauen, ja.
Spannend, ja.
Ja, also ich habe mir gedanklich jetzt da bei dem Bordcomputer, ich meine, was voll offensichtlich ist, was der diese ganzen, so diese Spielereien auf der Software-Ebene hast du da überhaupt nicht, ja. Mhm. Also da gibt's ja keine YouTube-App oder da gibt's kein Lichtspektakel oder irgendwas, ja. Das gibt's ja alles nicht, ja. Mhm. Also das ist halt quasi wirklich klassisches Auto, teilweise nur irgendwo irgendein so Shop drinnen für Auto-Zusatzfunktionalitäten vielleicht nur, ja. Mhm. Aber das war's dann, mehr oder weniger, ja.
Ja.
Genau. Na, aber schauen wir mal.
Ja.
Schauen wir mal.
Ja, jetzt werden wir auf jeden Fall ein spannender Podcast-Content ist auf jeden Fall auch, was wir haben. Mal von der Seite ein paar News im Podcast zu haben, ja. Ist cool.
Hm? Ja, genau. Und, da kann ich nur was dazu erzählen. Kurz bevor ich das andere Auto quasi zurückgegeben habe, war ja auch mal laden, genau bei derselben Station eigentlich, fällt mir gerade ein. Und da ist ein älterer Skoda Enyaq durchgestanden und der hat quasi sein Auto in so einem Zustand gehabt, dass quasi das Auto hat den Ladeschutzen quasi nur verriegelt gehabt. Die Ladestation und ja genau, und es war aber so, er hat aber auch nicht mehr geladen über die Ladestation. Ja. Und das Auto hat aber auch nicht mehr entriegelt quasi, den Ladestutzen.
Ja.
Ist auch geil.
Ist auch blöd, ja.
Das ist eine blöde Geschichte, ja.
Ja.
Genau.
Ja, das kommt anscheinend immer wieder mal vor. Da hat es auch vor Jahren mal so ein Ding gegeben von irgendeinem Tesla-Fahrer, der irgendwo in der Kötten irgendwo gestanden ist und der mal weggekommen
ist. Ist er weggefahren, oder?
Naja, nein, das ist einfach nicht mehr, das hat nicht den Riegel da und hat sich dann halt beschwert, dass er stundenlang an der Ladestation stehen hat müssen, so quasi. Und das wissen auch nicht viel, oder was, ich weiß nicht, wie es bei den Auto jetzt ist, aber.
Die Notentriegelung.
Es gibt überall so eine Notentriegelung auch. Beim Tesla gibt's da hinten, musst du so im Kofferraum ein bisschen diesen Fütz auf Seiten da, und dann gibt's da hinten so ein Kabel zum Ziehen, mit dem man das Notentriegeln kann, zum Beispiel. Ja,
ja, voll. Das gibt's ja beim Enyaq, weil dann hat, das habe ich dann gleich hinterfragt bei der Übergabe vom Leichen, und der hat mir das dann gleich gesagt, das gibt's ja bei jedem.
Ja.
Ich habe sogar mal den Fall gehabt, ich weiß nicht, ob wir da im Podcast drüber geredet haben, bei meinem alten Ioniq ist tatsächlich mir der Motor kaputt worden, der quasi das
entriegelt. Ja, genau, das hast du mir verzählt, der diesen Schirr schiebt daran, genau.
Ja, genau. Ja. Also das kann natürlich auch sein, theoretisch, dass er dir eingeht. Ja. Ja, voll. Aber ja.
Ja.
Na, schauen wir mal.
Ja.
Schauen wir mal.
Coole Sache. Naja, nicht so coole Sache, wenn er klein geht, aber gut, dass es so hier
bereit haben. Ja, gut, dass ich nicht so dringend braucht habe, jetzt eigentlich in die, während der Urlaubszeit.
Ja, ja, ja. Na gut.
Sollen wir nur ein bisschen so Seriencontent machen?
Ja,
wir noch irgendwas?
Ja.
HBO Max.
Ja, da habe ich schon gesehen auf der Liste und habe mich gefragt, woher kommt das jetzt? Ja,
ja, was ist das? Das gibt's. Gibt's jetzt.
Das gibt's in bei Österreich, uns,
zum Abonnieren, oder was? Seit Dienstag, ja, gibt es in Österreich HBO Max,
ja,
genau. Du hast also Game of Thrones, hast du geschaut, oder? Da kannst du es jetzt legal schauen.
Ja, das kann man sogar über andere Möglichkeiten,
die man kommt,
über Sky Zahl, quasi.
Oder? Über Sky, okay.
Über Sky kann man es
auch schauen. Okay, du hast das jetzt drin, genau. Ja, und ich habe mir es jetzt einmal gekauft, also sie haben da auch wieder so zwei oder drei, ich glaube, es sind sogar drei Abo-Angebote. Ich habe mir jetzt mal das günstigste genommen, um 6,90 € oder so im Monat. Da hast du da ein bisschen Werbung dabei. Genau. Und wir haben jetzt da mal angefangen bei HBO Max, dass wir uns eine von den bekannten Serien einmal anschauen. Und zwar The Pitt. Sagt dir das was?
Nein, ist mir schon mal untergekommen jetzt vor kurzem was war das? Achso, ja, wo habe ich das jetzt immer gesehen? Da kriege ich, glaube ich, die ganze Zeit auf Ding-Werbung auf Prime oder irgendwo.
Ja, ich glaube, das bewerben sie auch mit HBO Max gemeinsam jetzt.
Ja, ja.
Weil das halt eine von den erfolgreichen, also neben Game of Thrones und so, eine von den erfolgreichen Serien ist. Das ist quasi von den Macher von Emergency Room. Auch wieder so eine Krankenhausserie.
Okay, ja.
Genau. Ist aber vom Konzept her quasi so, da gibt's quasi, in der ersten Staffel gibt's 15 Episoden und jede dieser 15 Episoden ist eine Stunde lang. Ja? Und quasi jede Episode bildet da quasi in der Serie in Echtzeit eine Stunde ab. Das heißt, die erste Episode ist von 6 bis 7, die zweite ist von 7 bis 8 und so weiter. Und das ist dann so geil, weil du hast halt dann, da haben wir zum Beispiel, was weiß ich, einen Warteraum, was der, und da gibt's halt dann teilweise Leute, die sitzen halt in der zweiten Episode drin, ja, und die warten halt dann ein paar Stunden und sitzen halt dann in der siebten auch noch drin.
Okay, ja.
Also es ist quasi, eigentlich kannst du sagen, ein mega langer Film, mehr oder weniger.
Ja, ja, ja.
Genau. Aber es ist eigentlich ganz, ganz krass gemacht, ja. Was, cool. Ich meine, ist sicher ein bisschen übertrieben, ja, dieser, wie es dazugeht bei denen in der Notaufnahme, aber ja, das.
Und um 5,99 € kriegt man da quasi zwei Streams und Full HD, ja, das reicht ja eh schon mal
für Ja, hängt das so aus, ja, genau.
Also, ja, ich muss mal schauen, wir sind ein paar Sachen dabei. die
der White Lotus zum Beispiel ist dabei.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe jetzt ein bisschen durchblallt, was die so haben. White Lotus ist zum Beispiel was, The Succession habe ich geschaut, dann Dune haben sie dabei, haben gell, die ganzen The Last of Us, das habe ich auch noch nicht geschaut, das war was einmal zum Schauen. Was habe ich dann noch vorher gesehen? Ah ja, Euphoria haben sie, das kommt jetzt auch eine neue Staffel aus, die ich gerne schauen will.
Genau. Machen sie nämlich eh Werbung auch für das Euphoria da.
Genau, da ist jetzt gerade ein Trailer gekommen, ja. Also das ist eine gute Alternative, weil ich habe nämlich vorher, also ich habe ja seit ein, zwei Jahren habe ich Sky X quasi für Sports halt, für die deutsche Bundesliga und die österreichische, weil ich ab und zu mit Noah halt oder was, ein BVB Spiel schaue. Aber da habe ich so ein Paket einmal gekriegt um 7 € im Monat auch für Sports. Und dann habe ich mir mal der Zeit lang auch die Sky Movies und Serien dazu genommen, wegen Game of Thrones, beziehungsweise wird das House of Dragons so das Nachfolgerding da kosten dann.
Ja, genau.
Aber das hat dann schon auch wieder extra nochmal fast 20 € gekostet und das habe ich jetzt gerade im November oder was oder Oktober mal storniert, weil ich da eigentlich gerade nichts mehr schaue. Und wir haben die Daniel und ich haben Succession dort geschaut, auch alles Staffeln. Ja, das war also auch sehr geil war. Aber das gab es eben auch in HBO. Und wenn ich da sage, okay, irgendwann nehme ich mir da wieder mal und das ist ja viel besser, finde ich auch. Also Sky und die ganzen sind ja da voll deppert, finde ich, von den ganzen, ich meine, Sky X geht ja von die Kündigungs- und Dingfristen.
Ja, ja, ja.
Das geht ja bei Netflix und so viel easier. Da kündigst du halt und dann irgendwann nimmst du es halt wieder. Ja. Aber beim Sky X ist ja das echt so geil, weiß ich noch, im Oktober, wie ich das storniert habe, da musst du ja wirklich durch 5 Screens klicken, bis du das mal wirklich stornieren kannst. Ja? Also zuerst fragst du dich mal so, willst du das wirklich? Und dann ja. Und dann, wenn ich dir jetzt nur einen Monat gratis schenke, bleibst du dann quasi.
Du kriegst ja, direkt in den so Flow
in der Webseite. Ja?
Ja, ja.
Wenn du dann ja sagst, okay, dann bleibst du noch einen Monat, dann kriegst du halt einen Monat geschenkt. Und dann, wenn du nochmal nein sagst, dann, ja, und was ist, wenn ich dir die monatliche Ding reduziere von 19,90 auf 15,90 oder 16,90, weißt? Also die fragen dir wirklich 5 Sachen ab, dass du das kündigen kannst.
Ja, weißt du.
So. Ja. Ja. Na, okay, gut.
Gute ja, Go. Genau. Ich glaub, Dings ist auch noch dabei, ein paar ödere Sachen, die Sopranos und so haben die zum Beispiel dann auch. Oder der Leo schaut sich bei uns gerade, der ist gerade voll auf Big Bang Theory.
Mhm. Da, die Friends haben es alle sehr gehe, ja.
Genau, und Big Bang Theory sind auch, das haben sie zwar eine Zeit bei Netflix und so auch gehabt, aber mittlerweile jetzt auch nicht mehr. Ja. Jetzt sind es, glaube ich, eine von den wenigen, die das überhaupt noch haben.
Ja. Also, da muss ich sagen, weißt du, also, ah ja, und The True Detective haben sie auch. Also das ist auch eine Mega-Serie, finde ich. Und die habe ich auch auf Sky X, glaube ich, geschaut, die letzte Staffel. Und Sopranos ist sowieso der Ultraklassiker. Also bin ich froh, dass ich den vor Jahrzehnten einmal, oder keine Ahnung, 2005 oder was ich mal geschaut habe. Mega geil gewesen. The Wire habe ich noch nie geschaut, sollte auch voll gut sein. Ja, na geil. Ich glaube, ja, wenn ich wieder mal, jetzt schaue ich gerade noch Ding allein fertig, die Andor, da bin ich auch noch nicht ganz durch, da habe ich jetzt über Weihnachten wieder weitergeschaut, das finde ich auch schon sehr cool auf Disney Plus, aber dann werde ich mal da reinschauen, wieder in irgendwas, glaube ich.
Ja, voll.
Cool.
Irgendwas ist mir da, ja genau, das One Battle of the Nada haben sie jetzt auch drin,
als Film zum Beispiel. Film was der quasi, ja.
Ja, genau, der jetzt da die ganzen Grammys
und den so. Den haben wir mit der Dan im Kino geschaut, der war wirklich ganz geil, ja.
Ah ja, okay, ja. Ah, ja, den haben die auch drin, ja.
Ja, wenn ich wieder Zeit hätte zum Serien schauen, vielleicht Arc Raiders komme ich ja zu dem überhaupt nicht mehr.
Okay.
Ja. Weil du bei Apple TV nur aufgeschrieben hast, Your Friends and Neighbors und Shrinking.
Ja, da haben wir jetzt während die Weihnachtsfeiertag im Urlaub jetzt einmal angeschaut, da kommt da, glaube ich, Your Friends and Neighbors kommt jetzt dann bald einmal die zweite Staffel.
Ich habe das gelesen jetzt auf der Liste, aber da habe ich schon voll gefreut, was, gibt es eine neue Staffel, aber noch nicht, gell?
Noch nicht, aber es ist, glaube ich, schon angekündigt.
Aha, okay. Ja, Shrinking freue ich mich auch schon wieder vorher, die ist ja so cool.
Ist Ende Jänner, kommt da was Neues bei Shrinking.
Okay, ja. Warte mal, kurz meine schauen.
Oder habe ich mir jetzt up to date mal bringen müssen, weil die haben mir angefangen unten immer weitergeschaut.
Ah, die habe ich schon fertig geschaut, beide Shrinking und Your Friends and Neighbors war auch voll cool, ja. Okay, ja. Naja. Na gut, ich glaube, alle Themen, wie befürchtet, haben wir nicht unterbracht, aber ist gut, dann bleibt uns ein bisschen was für nächstes Mal über. Jo. Die werden nicht alt, die Themen.
Genau.
Und dann lösen wir da jetzt wieder in den üblichen Rhythmus, starten wir wieder 2026 ein, dann in, demnächst machen wir dann da weiter.
Oder?
Jo. Passt. Dann wünsche ich dir noch einen guten Start in die neue Arbeitswoche dann morgen.
Ja, danke.
Und den so. Hörern auch. Also wir werden dann morgen die Episode releasen, schätze ich mal. Und noch einen schönen Abend.
Ebenso. Bis dann.
Ciao. We'll be right back.